Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Oh, hab ich voll einen. Ich hab so einen Kater, Jan, ey. Boah. Wir sind aber auch dumm. Wir sind so unprofessionell. Brückentag ist heute. Alle machen Brückentag. Nur wir moderieren hier und sitzen morgens.
Heute ist erstmal Sonntag. Oh. Es ist Sonntag, der 17. Wir zeichnen die Sendung auf an einem Brückentag am Freitag nach Christi Himmelfahrt.
Mann, ey, das nervt mich schon wieder, dass wir nicht mehr so schlau sind und nicht mal Brückentag irgendwie ausleben können. Warum haben wir nicht mal freigenommen heute?
Weil wir uns einfach unseren Hörern verpflichtet fühlen. Und ich wünsche Ihnen damit einen wunderschönen Sonntag. Was heißt ich? Wir?
Ja, ich auch.
Du hast eben das pädagogische Wir benutzt, weil du sagtest, wir sind verkatert, aber du bist nur verkatert. Ich bin voll fit.
Ja, aber wenn der eine leidet, leidet der andere mit, weil wir sind eine Symbiose seit 2,5 Jahren. Wir spüren, was der andere will und braucht und was der andere, wenn ihm was fehlt.
Ja, ja.
Liebe Radio 1, guck mal, ich bin schon wieder im alten Duktus. Ja, liebe Radio 1, liebe
Bremen 4, das Ding, ja. Enjoy, alle
ja.
Mann,
ja.
UFM, Puls, alle sind sie da. Hallo Radiohörer.
Hallo Radiofans, wir sind wieder da, die charismatischen Stimmen. Heute wollten wir uns einem großen Thema widmen, Jan. Wir haben vollmundig angekündigt in der letzten Sendung. Heute geht's mal um das Berliner, generell um das Schulsystem. Gute Schulen, was macht eine gute Schule aus? Wo soll man sein Kind hinschicken? Ich habe mich vorbereitet wie ein Verrückter, wollte noch zwei Lehrer, mit denen ich in einem Dialog getreten bin. Ich habe wahnsinnig viele E-Mails bekommen von unseren Hörern, die sich auch wirklich für dieses Thema interessieren. Und das ist so schön, dass man merkt, dass die Leute auch teilhaben am eigenen Leben. Und ich habe ganz viel vorbereitet. Problem ist, die Lehrer können heute nicht, weil Brückentag ist. Die sind nämlich schlau und machen mit ihrer Familie mal ein paar Tage Auszeit. Deswegen würde ich
bei meinem Zahnarzt, meinem Zahnarzt ist jeden Tag Brückentag.
Ja. Du, hier ist heute auch Brückentag, weil die Humboldtbrücke wird wieder eingeweiht in Berlin. Heute ist nämlich Freitag. Kein Witz, heute ist Straßenfest, weil die Humboldtbrücke wieder heil ist. Die war lange kaputt.
Wo ist denn die Humboldtbrücke?
Irgendwo in Berlin. Ich habe es nur gerade in Nachrichten gehört. Ich habe keine andere Ahnung. Auf alle Fälle ist das Straßenfest heute.
Also wir wollten uns eigentlich heute ums Thema Kindererziehung,
hab ich
ums
doch Thema gesagt. Ja,
Schulen,
wir, genau.
Aber das kriegen wir heute nicht hin, weil Olli hat noch einen Tee schön. Und ist ein bisschen verkatert und weil wir die Lehrer, das nächste Woche, aber wir schalten die Lehrer dann auch zu, das müssen wir versprechen.
Wir schalten die Lehrer zu, ich bin mit einem Lehrer aus Kreuzberg in Kontakt, ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, welche Schule er leitet.
Mm-mm, bestimmt. Besser nicht.
Besser nicht. Und einem von einer Nachbarstadt, also eine Nachbarstadt Berlins, wo sich auch
jemand... Leipzig, im weitesten Sinne eine Nachbarstadt.
Ja, genau. Und da sind wir im Dialog, da machen wir nächsten Freitag mal wieder eine seriöse Sendung, die dann Sonntag ausgestrahlt wird. Und heute, Jan, heute geht es mal um die alltäglichen Probleme des Lebens. Mir geht es nämlich gar nicht so gut. Ich habe mich auch ein bisschen gestern zu Hause hingesetzt mit einer Flasche Wein, weil ich habe eine Ameisenplage. Habe ich letzte Sendung schon erzählt.
Ey,
ne?
Das habe ich auch in meinem Badezimmer. Ameisen ohne Ende.
Das gibt's auch
gar nicht. Aber die Symbiose, dass die jetzt so weit geht, dass wir dieselben Insekten bei uns zu Hause haben, das hätte ich noch nicht gedacht.
Die haben sich abgesprochen, die Insekten.
Verdammte Scheiße.
Und ich
aber du wohnst auch so bodennah. Du wohnst ja im Erdgeschoss.
Ja,
ne?
Und der Winter war nicht kalt genug. Und das ist das große Problem. Der Winter war nicht kalt genug. Und weil der Winter nicht kalt genug war, sind die Ameisen so fit und haben, die riechen irgendwie, da muss einen alten Apfel nur mal im Mülleimer schmeißen, die riechen das. Dann kommen die vorbei, bauen eine Straße, bauen sich ein Nest und die kriegst du nicht mehr raus. Jetzt habe ich Backpulver genommen und habe die auf die Ameisenstraße gestreut, ist aber angeblich bestialisch, weil die Ameisen dann von innen implodieren, weil das Backpulver, das lässt die aufblähen. Habe ich aber nicht gesehen. Bei mir sieht es eher aus, als wenn die das benutzen, um selber was zu backen bei sich im Nest. Weil das nicht eine einzige Ameise umgekippt.
So ein kleiner Ameisenmuffins.
Die backen,
so die ganz kleine Muffinform.
Die machen jetzt ihr eigenes Ding da. Und
so, die machen einen Backshop auf.
Jetzt kamen nämlich zwei, drei Ameisen gerade an und haben gefragt, ob ich Vanillezucker habe. Und Hefe und alles.
Und wenn man denen den kleinen Finger gibt, dann nehmen sie gleich die ganze Hand.
Absolut.
Vielen Dank fürs Backpulver. Wir bräuchten noch Mehl, Vanillezucker und ein bisschen Zitronat, weil wir machen gerade, wir backen einen Stollen.
Genau. Und jetzt ist es so, dass die sich bei mir eingenistet haben. Und Gift will ich nicht nehmen. Weißt du, was ich jetzt mache, Jan?
Nee.
Ich kaufe mir einen Ameisenbär. Ganz ehrlich.
Das habe ich auch schon überlegt. Aber die sind.
Ich kaufe mir einen, der kommt morgens in die Küche und nascht die einmal weg. Und weißt du was? den dressiere ich mir, den Ameisenbär. Und dann verteile ich in der Wohnung auch noch, im Wäschekorb auch noch ein paar Ameisen. Dann macht er mir noch die Socken, wäscht noch die Sachen. Und überall, wo Ameisen sind, weiß er, hier habe ich was zu tun. Zettelkram, dann liegen da ein paar Ameisen. So ein dressierter Ameisenbär aus dem Berliner Zoo.
Das ist nicht schlecht. In Köln gibt es auch einen Ameisenbär, aber Ameisenbären sind nicht zu unterschätzen. Die haben ja megamäßige Klauen. Die sehen zwar so harmlos aus und man denkt, mit ihrer kleinen Schnauze fressen die einen nicht. Ja. Aber das stimmt nicht. Die fressen einen nur mit ganz kleinen Häppchen, beißen die einen ab. Die halten einen mit den Klauen fest. Ja. Und dann machen die mit ihrer langen Schlabberzunge, machen die einen fertig. Und das dauert ewig, bis du vom Ameisenbär gefressen wirst. Immer, die können ja nur so ameisengroße Portionen von dir abbeißen.
Also wenn ein Ameisenbär dich auffrisst, das ist genauso grausam wie für die Ameise, wenn sie mit Backpulver infiltriert wird.
Genau. Was wiederum natürlich Kreislauf der Natur, das ist dann wieder natürlich Gerechtigkeit. Natürliche Gerechtigkeit. Das Thema heute in der Sendung, weil wir das jetzt gerade spontan entschieden haben, dass wir noch nicht fit und nicht
natürliche
vorbereitet
Gerechtigkeit.
Noch sind. Natürliche Gerechtigkeit. Natürliche Auslese, die darwinistische Sendung von Olli und Jan. Heute geht's ums Thema, wie können wir uns für die Evolution fit machen, dass wir überleben und den Ameisenbär letztlich ausstechen. Weil es ist ja nun mal so, das Leben ist ein Überlebenskampf. Letztlich.
Ist es wirklich? Würde der Ameisenbär uns essen in der freien Laufwildbahn?
Ja? Auf jeden Fall. Das ist überhaupt so, alle Tiere, Stichwort liebe Veganer, ne? Von wegen, wir müssen Respekt haben vor Tieren oder sowas. Tiere haben auch keinen Respekt vor uns. Die würden uns, ohne mit der Wimper zu zucken, würden die uns essen, sobald die Macht dazu hätten. Hundertprozentig. Und Alfred Hitchcock schon, sein berühmter Film Die Vögel, ist eine Vision, habe ich gesehen, den Film, vor gar nicht so langer Zeit. Und seitdem denke ich mir, wenn die Vögel nur ein bisschen schlauer wären und sich zusammentun würden,
wenn die eine Formation gründen würden. Ups.
Wie so 14-jährige Mädchen kreischend in Köln über die Domplatte laufen, weil da eine Taube denen irgendwie vor die Füße springt. Menschen sind nicht gemacht für die Natur. 5 Vögel auf einen Haufen machen einen Menschen fertig, garantiert, wenn die sich absprechen würden.
Ich habe ja immer das Gefühl, dass man sich da viel zu viel Panik macht. Ich weiß nicht wieso. Ich glaube, wenn ich durch den Dschungel laufe, zum Beispiel in Afrika, ne, und da kommt ein Löwe an, ich glaube, dass ich den umhauen würde. Also ganz ehrlich, ich glaube, du musst einen gezielten Schlag auf die Nase vom Löwen, dann ist der sauer und haut ab. Hier, weißt du doch, ne?
Du musst einen so lange auf die Ohren hauen, bis er nicht mehr aufsteht. Weil wenn du vorzeitig aufhörst, den kriegst du nachher ein.
Ja, stell mich auf.
Oh, dann fällt er die von hinten an mit irgendwas. Nee, nicht nur das, weil er ist auch sauer.
Ja.
Und er kommt nachher. Wenn du sauer bist, dann holst du noch deine Reserven raus und dann bist du ganz anders drauf. Dann kannst du Schmerz auch einstecken. Also wenn du einen platt machst, dann musst du einen so platt machen, dass er auch dann nicht mehr aufsteht.
Hier ist sanft und sorgfältig. Wir machen jetzt ein bisschen Musik, Jan. Und dann geht es heute um natürliche. Was war das Thema der Sendung nochmal?
Natürliche Auslese.
Ja,
die darwinistische Show am Sonntag. Heute geht's mal ums Thema Evolution und wie sich das menschliche Spezies sich optimieren kann, um zu überleben letztlich. Dass wir nicht eines Tages von der Kellerassel ausgestochen werden, weil die halt unter Steinen leben kann und wir Menschen halt nicht zum Beispiel.
Ich habe noch gute Nachrichten für dich. Das alles gleich nach dem ersten Song. Hast du einen Songwunsch?
Ja, habe ich. Und zwar von Bilderbuch, Softdrink. Alter, die Bilderbuch kommen nächste Woche in meine Sendung, ne, spielen live. Wir sind die erste Band im neuen Studio und spielen wirklich live und alles. Und ich freue mich megamäßig drauf.
Ich bin da noch skeptisch. Die sind mir zu gehypt gerade.
Nee, pass auf. Das Album, du musst dir das Album anhören.
Da habe ich
es
versucht.
Es ist wirklich.
Ich weiß, finde die Kids gut, Album. Ne? Ja.
Nein, es sind nicht nur die Kids. Es ist einfach überraschender, sehr guter, intelligenter Pop aus dem Bauch, mega gut. Ich finde es wirklich.
Ist es so, ja?
Ja, ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Album.
Dann hören wir da jetzt mal rein.
Der Song heißt Softdrink und allein, wie die da die Rap-Parts eingebaut haben in das Ding und so, das ist wirklich megamäßig produziert. Also wirklich, allein die Produktionsleistung ist schon Grammy wert.
Sagt Spitzenproduzent Jan Rubin.
So, nein, wenn ich das schon sage, dann will das wirklich was heißen, weil mich interessiert Musik normalerweise nicht so sehr wie dich. Aber wenn mich sowas vom Hocker haut, dann können Sie mir glauben, meine Damen und Herren, kaufen Sie sich das Album. Es heißt Schick Schock. Es ist wirklich fantastisch. Wirklich gut. Wirklich, wirklich wahr.
Alles klar. Bis gleich.
So geht das. Olli, ganz kurz, habe ich da rausgehört eben, dass du Bilderbuch nicht so gut findest eigentlich?
Ich glaube, mir wird das gerade zu sehr gehypt. Ich warte mal ab, ob das wirklich gut ist. Es ist ja immer so, wenn so Bands gehypt werden oder alle so toll finden und dann gleich die großen Bands so sich entscheiden, diese Band mit im Vorprogramm zu nehmen, um selber auch so prestigemäßig zu zeigen, wir sind gerade am Puls der Zeit noch und so. Da muss man immer so gucken. Ich weiß es noch nicht. Ich finde es immer gut, wenn eine Band erstmal 2-3 Platten macht und sich in kleinen Clubs bewährt und dann nicht gleich hier so, wir sind das neue geile Ding.
Ja, aber weil du aus dieser Welt kommst, wo man sich, kann doch auch mal sein, dass Bands mit einer Platte wirklich einen Hit landen und dann.
Ja, und dann landen sie keinen mehr, nie wieder.
Das zweite Albumphänomen natürlich, aber das ist natürlich die viel größere Probe, nicht in kleinen Clubs sich hochspielen, sondern ein Ding raushauen, das nächste dann eben ähnlich geil machen. Und das ist einfach, ehrlich, Bilderbuch, das Album Schick Schock, kaufen sich, Ich pfeife wieder so beim Sagen. Ich habe eine neue Süßigkeit entdeckt.
Was hast du denn entdeckt? Was denn?
Aus Köln, von der Firma Alpia, Schokorosinen. Süße Rosinen umhüllt von zarter Vollmilchschokolade, heißt Fruities. Und da habe ich früher in den 80ern gegessen.
Ach, das ist
so eine 80er-Süßigkeit. Mega lecker. Könnt ihr mich reinsetzen.
Hast du eigentlich schon die ganzen Gelee-Bananen aufgegessen, die du bekommen hast? Du hast ja da mal so...
Ja? Muss man mal sagen. Die eine Firma, ich glaube der Marktführer im Bereich Gelee, kommt irgendwie aus dem Brandenburgischen, haben uns ein riesen Paket Gelee-Bananen geschickt. Habe ich, weil du das nicht wolltest, habe ich das mitgenommen in meine Redaktion Neo-Magazin. War innerhalb von einem Tag weg. Und es war, da waren auch nicht nur Gelee-Bananen, sondern auch Gelee-Ananas und Gelee-Pfirsiche. Wobei ich sagen muss, Gelee-Ananas konnte man noch essen. Gelee-Pfirsiche kam so mittelmäßig an. Aber überhaupt die Süßigkeit Gelee, dass sich das noch hält, über die Jahrhunderte, muss man ja fast sagen, ist, und übrigens keine Gelatine drin, auch wenn es Gelee heißt, ist irgendwie mit so einem anderen Zeug gebunden, dass es so glibberig ist. Die Schokorosinen sind wirklich sehr lecker. Nochmal Bilderbuch ganz kurz, um das abzuschließen. Ich weiß, du findest die Band ein bisschen zu schrill und so.
Na, guck dir mal die sind bestimmt super. Ich warte erstmal ab und höre mal in Ruhe das Album. Das ist immer so beim Album, was alle so gerade sagen, jetzt muss man hören oder eine Band, da bin ich dann erstmal so, ja, dann hört ihr das doch erstmal alle und ich höre es mir dann später an. Ja, ist so. Ja,
guck mal, kennst du das Video von Maschinen?
Ja, das kenne ich schon seit 2 Jahren oder einem Jahr, das ist schon ewig alt eigentlich. Aber die Platte,
das Video ist auch lustig.
Das Video ist witzig und das hat auch lange Zeit gedauert. Am Anfang dachte ich auch selten, den Song finde ich auch mega gut. Die darauffolgenden Songs konnten mich alle nicht überzeugen. Aber das kommt vielleicht noch, Jan. Vielleicht machen wir beide mal einen Ausflug und haben nur eine CD mit, und zwar die Bilderbuch-CD, und sitzen dann irgendwo und hören uns die den ganzen Tag an. Das können wir mal machen.
Jan, du wolltest was sagen.
Entschuldigung. Liebespost ist da, Jan. Ich habe Liebespost. Oh, Ina Müller kommt zu uns in die Sendung, Jan.
Ach, das ist ja schön.
Also meine Mission, Jan Müller und Ina Böhmermann zusammenbringen. wir kommen unseren Schritten immer näher. Das wird das wird ein magisches Gewitter der Leidenschaft werden, wenn ihr zusammen das erste Mal in der Sendung aufeinander trefft. Ich bereite gerade alles vor. Wir bereiten ein Studio vor, wir werden das in Samtrot auslegen. Wir werden, also das wird ein ganz besonderer Tag werden dann so. Ne?
So eine Badewanne, wo so Rosenblätter reingestreut werden. Wie wenn man sich so ein Wellnesswochenende in so einem brandenburgischen 4-Sterne-Hotel per Gutschein schenken lässt, mit seiner Freundin ein romantisches Wochenende zu machen, und dann streut einem das Zimmermädchen so Rosenblätter in die Badewanne.
Genau, Jürgen
alles
König.
Badesalz da rein.
Unser Jürgen König, der unsere Sendung hier immer auseinandernimmt und schneidet und irgendwie an die anderen Sender verschickt, der ist gerade dabei, mit 2 Kollegen zusammen Whirlpool im Studio aufzubauen. Wirklich. Die machen gerade einen Whirlpool und dann sitzt du da mit Ina Müller drin. Ich bin außen vor und dann sitzt ihr in so einem Blubberbad und moderiert und lernt euch kennen das erste Mal. Und das wird alles live im Radio stattfinden. Liebesbotschaften. Jan, das wird alles noch ganz besonders jetzt. Ich bin der Liebesbote. Ich mache hier gerade was, ich bereite ein Treatment vor, wirklich.
Amor Olli. Und dann mit so einer Massage, mit so einer Ölmassage. Und dann machen wir uns so gegenseitig Badeschaum auf die Nase und stupsen uns den ganz keck so weg. Ich übrigens aber auch eine schöne Vorstellung, dass Jürgen König mit 5 Kollegen gerade so vor so einem Mega-Set zusammenbaubarem Whirlpool sitzt und versucht, bis nächste Woche oder übernächste Woche da so ein Whirlpool ins Radio 1-Studio zu stellen.
Ich glaube, es sind noch 3 Wochen, bis Ina Müller kommt. Aber weißt du, wo sich Jürgen König gerade beraten lässt mit dem Whirlpool? Bei Brösel. Wegen dem Wohnzimmerfluten. Die machen jetzt bei Radio 1 ein Studio. Also das ist ja einer unser Vertragssender, sage ich jetzt mal. Einer unserer Vertragssender. Da bauen die jetzt ein Studio zum Fluten ein. Dass du damit, während das Wasser steht ja bis zum Hals, wenn du mit Ina Müller da
moderierst. Du hast vom Fluten und Blasen keine Ahnung.
Weißt du was, Jan? Ich bin ein bisschen unglücklich gerade.
Warst du ganz was Neues?
Ja, das ist alles, wir müssen unser Leben mal besser planen. Hast du nicht mal auch so gefühlt, dass es alles verplant ist schon?
Nee, ich habe überlegt, wir könnten mal eine neue Rubrik in der Sendung einführen. Jan und Olli erledigen Papierkram live im Radio. Oh. Es stapeln sich immer wenn ich hier ins Studio komme, liegt hier quasi ein ganzer Sack voll irgendwelcher unbeantworteter Post. Jetzt muss ich gerade irgendwelche Amtsgeschichten noch organisieren. Meine Steuerprüfung ist immer noch am Laufen. Und ich habe überlegt, bevor ich da jedes Mal so einen Brief formuliere, wäre es doch schön, wenn man einfach den Sachbearbeitern über die Radiosendung antwortet. Das würde auch Porto sparen. Und es wäre viel, viel schneller beim Empfänger und würde vielleicht auch die Verwaltung entlasten.
Wenn man sicher wäre, dass diese Sendung, die wir hier machen, von allen gehört wird, ne, dann könnte man auch einfach mit Leuten über die Sendung in Dialog treten. Dann kannst du einfach hier jetzt sagen, hier, ja, Geld kommt, AOK. Weißt du,
das einfach, war doch auch letztlich, das war die Idee von Josef Goebbels, glaube ich. Deswegen wollte der, dass halt alle Leute die Sendung hören. Dann hätte er seinen ganzen Papierkram übers Radio erledigen können. Aber er hat letztlich, glaube ich, nicht hingehauen.
Ja, wunderschön, dass du das jetzt mit Goebbels gleich assoziierst, meine Idee.
Weil du gesagt hast, alle Leute sollen die Sendung hören. Da werde ich immer direkt nervös, weil ich möchte gar nicht, dass alle Leute die Sendung hören. Das will ich überhaupt nicht. Ich will, dass ein paar Leute die Sendung hören und das sollen auch bitte Aussätzige sein, die im sonstigen Leben von allen Leuten gemieden werden. Das ist nun mal so.
Das finde ich auch, das ist eine Sendung für Außenseiter, ne?
Ja, von Außenseitern für Außenseiter.
Was hast du eigentlich die ganze Woche über gemacht? Ich habe dich ein paar Mal versucht zu erreichen, du hast nicht zurückgerufen, nicht zurückgesimst, ich habe dir auf dem Anrufbeantworter gesprochen.
Ich weiß.
Und was war da los diese Woche bei dir?
Ich hatte diese Woche frei, es war Vatertag, ich musste keine Sendung machen und das ist das erste Mal frei gewesen seit Januar. Also erste Mal eine Woche nichts tun. Und das klingt jetzt für viele Leute, die auch noch keinen Urlaub hatten dieses Jahr, so lächerlich. Aber meine Arbeit ist halt, wie bei dir ja auch, die ist immer. Also ich habe immer 7 Tage die Woche, habe ich immer Arbeit. Und ich war ganz froh, ich habe ein bisschen Gartenarbeit gemacht. Ich musste mal den Rasen schneiden. Ich habe ein bisschen Unkraut gejätet.
Wir kennen uns so lange und wenn ich mal anrufe und ich rufe dich nicht oft an, das ist auch nur so eine Sache, und du meldest dich nicht zurück. Also es hätte ja gar nichts Berufliches sein, es hätte ja eine private Sache sein können. Ich hätte dich ja einfach mal fragen können als Freund oder Kumpel oder weil wir
hättest
auch
hättest du mir eine SMS geschrieben?
Ja, habe ich
drin auch, gewesen wäre, hast du nicht gemacht.
Aber das sind für mich immer so die ersten Anzeichen, dass es so ein bisschen kriselt. Ganz ehrlich, das ist immer so ein Zeichen, dass man nicht mehr so den Respekt vor dem anderen hat, dass der andere einem so, ja wirklich Jan, für mich ist es ein bisschen das Gefühl, Olli Schulz habe ich jede Woche an der Backe, muss ich jetzt nicht noch. Für mich war das ein bisschen...
Nee, pass mal auf, Freundchen.
Wenn du ein Problem mit mir hast, dann sag's doch einfach.
Nee, ich habe ein Problem damit, dass meine Granola-Kekse hier leer sind, die ich mir auch extra hingelegt habe. Ich dachte gerade, das... Sorry. Nee, aber mit dir habe ich kein Problem eigentlich. Ich habe aber eine freie Woche gehabt und frei ist für mich frei. Und ich habe immer mein Handy an. Aber in dieser Woche habe ich es einfach ausgemacht. Es konnte niemand hat mich angerufen. Ich will einfach mal meine Ruhe haben. Dass
aber wenn du, sag doch einfach, wenn du ein Problem hast.
Echt? Ich habe ein Problem mit dir, Olli.
Gut, dann lass uns gleich mal klären. Wir machen jetzt ein bisschen Musik. Jetzt hören wir wieder.
Wie oft müssen wir denn eigentlich noch Musik machen in dieser Sendung hier?
Solange
andauernd ist Musik.
Solange Susanne Wündisch, die mir gegenüber sitzt, immer mit dem Finger
so
zeigt. Die ist wirklich streng geworden. Die hat sich auch verändert.
Ja, aber lieber. Was war das denn?
Das war.
Hast du gerade gehext?
So eine Art. So,
ganz kurz nochmal eben.
Flowers wieder. Ich bin
ja,
Fan
aber
von
eine Sache noch. Ja. Eine Sache noch. Schnell noch Bibi Blocksberg, ne? Bitte deiner Tochter nicht Bibi ist verliebt.
Kaufen. Mit diesem
Bibi,
ja, habe ich schon.
Nee, mit Joachim.
Mit den Locken. Mit den schwarzen.
Oh Gott. Die Folge aber das ist traumatisiert so Mädchen. Das ist so dumm. Das ist so 80er Jahre dumm.
Ja, und
dumm,
sie
dumm,
versucht
dumm.
Dann den Joachim irgendwie unter Druck zu verhexen, dass er nur noch Augen für sie hat, ne?
Wie dumm ist das denn bitte? Das war Liebe in den 80ern. Liebe heute ist viel aufgeklärter, viel moderner. Da rennen die Männer hinterher. Rennt niemand mehr hinterher. Man stupst sich auf Facebook so lange an, bis einer ein Kind bekommt.
Bis einer sagt, ich bin soweit. So, jetzt Brandon Flowers. Ich bin so Fan von der neuen Platte. Can't Deny My Love.
Ja, finde ich ein bisschen überhyped, finde ich das.
Ja, der macht aber schon seit 10 Jahren Musik. Und die Bilderbuch...
Ja,
komm, hör auf, Jan. Hey, Jan, wenn du ein Problem mit mir hast, dann sag's doch einfach. So, hier, Brandon Flowers, Can't Deny My Love.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Du hast lange gewartet vor deinem Radio. Hier ist Sanft und sorgfältig. Immer treu. Sanft und sorgfältig. Die Radioshow.
Herzlich willkommen zurück heute am 17. Mai, Jan, ist es richtig? Schon der 17. Mai?
Es ist der 17. Mai, verdammt nochmal, 3 Tage nach dem großen Schock, der Deutschland mehr erschüttert hat als 1000 absaufende afrikanische Flüchtlinge. Bombendrohung bei Germany's Next Topmodel.
Gestern, also vor 3 Tagen.
Am Donnerstag, wir sind am Freitag, wir stehen quasi noch immer noch, gezeichnet von den Ereignissen. Was ist so ein Erdbeben in Nepal gegen den Schock, der gestern Mannheim oder am Donnerstagabend Mannheim erschüttert hat? Germany's Next Topmodel musste abgebrochen werden, weil irgendein Typ mit Prinz Eisenherz Frisur Heidi Klum gesagt hat, dass sie doof ist, glaube ich, und weil einer bei ProSieben angerufen hat und gesagt hat, da ist eine Bombe drin.
Hast du es gesehen?
Nee, ich hab's nicht gesehen. Ich bewege mich in sozialen Kreisen, die keinen Wert darauf legen, Germany's Next Topmodel zu lesen und zu gucken. Und ja, ich bilde mir was darauf ein. ProSieben hat entschieden, ohne die Polizei zu konsultieren, dass sie die Sendung erstmal abbrechen, sicherheitshalber, und dann dem Polizisten Bescheid sagen, dass jemand eine Bombendrohung losgelassen hat. Ich glaube ja, das ist jetzt eine steile These, ne? Aber das ist, da ist irgendwas faul. Ehrlich, das ist, das macht man nicht einfach so,
Quote war so schlecht. Die Quote war so schlecht und die haben dann gedacht, wir machen auf Bombendrohung jetzt. Dann sind wir bis morgen in der Zeitung. Da hat
das hast du jetzt gesagt.
Heidi Klums Vater selber da angerufen vielleicht.
Also die Stimme verstellt. Weiß ich, nein, glaube ich nicht, dass es so war. Ich glaube, dass es, also, aber irgendwas stimmt da auf jeden Fall nicht. Weil solche Bombendrohungen, wer im Entertainment-Geschäft arbeitet, der weiß, dass solche Sachen, also die Freaks hasse ich, würde sagen, ich habe 10 bis 20 Freaks, die eigentlich auch jeden Tag irgendwelche Drohungen gegen mich loslassen.
Wirklich?
Und das hat man, ja, also zumindest so Leute, wo man denkt, das ist kurz davor, dass sie es tun. Und wenn man sich so ein bisschen in der Materie auskennt, dann kann man das, glaube ich, ganz gut unterscheiden, ob das jetzt eine verrückte Psychotikerin war oder ob das eine ernstzunehmende islamistische Terroristin war oder er muss gar nicht Islamismus sein, kann auch irgendwie ein saarländische Separatisten oder unzufriedene Ostdeutsche. Das ist alles möglich, aber das ich glaube, das merkt man und vor allem die Polizei weiß das. Und wegen des einen anonymen Anrufs so ein Ding abzublasen mit 10.000 Leuten ist ein bisschen merkwürdig. Also
aber Heidi Klum ist doch kein guter Mensch, oder?
Heidi Klum ist kein guter Mensch.
Heidi Klum ist, oder?
Nein.
Ich kann mir nicht vorstellen.
Heidi Klum ist, nein.
Man kann sich nicht vorstellen, dass Heidi Klum ein guter Mensch ist, oder? Wenn man die so Heidi sieht, Klum da auch wie die so moderiert und wie so, das ist so eine Businessfrau, die so ihren Weg geht. Man weiß das alles, aber ich glaube trotzdem, dass man dadurch auch, also egal ob Mann oder Frau, da sind wir wieder beim Thema hier mit Bibi verliebt sich, ne? Also Heidi verliebt sich. Heidi verliebt sich, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, wenn sie einen Mann kennenlernt, dann ist das eine Businessfrage, wie man dazu sagt. Ich glaube, in diesem wirklich, das ist so eine Art Mensch, so wo das dann so ist. Da wird businessmäßig geplant, ob man mit dem Menschen offiziell so.
Natürlich.
Ja, das hat nichts mehr mit Liebe zu tun. Kann ich mir vorstellen. Vielleicht ist es jetzt auch eine große Behauptung von mir. Aber ich, und Bibi, hast du das gerade gehört, weil du hattest mich gerade eben angesprochen im letzten Blog, dass wir, du hast das gehört, Bibi verliebt sich. Hast du
ja, das dann? Ich habe das vorgehört.
Fürchterlich. Es ist unerträglich.
Ja, das ist tatsächlich so eine Eigenart. Ich höre mir die Sachen vorher an, weil ich immer denke, ich versetze mich dann selbst zurück in die Zeit, als ich das gehört habe. Und ich kann mich an die Folge sogar noch erinnern. Ich kann mich an zwei Bibi Blocksberg-Folgen erinnern. Und zwar Bibi verliebt sich, die fand ich immer, als Junge fand ich das ganz merkwürdig, weil ich das überhaupt nicht verstanden habe, warum Bibi völlig verrückt wird und hinter Joachim herläuft.
Ja.
Und dann noch die Folge, wo Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg in einer
in
Folge
Indien
sind.
In Indien
ja,
sind.
Das,
ich nee, nee, nee. Bibi auf Shore oder kennst du Bibi am Bahnhof Zoo? Kennst du das noch?
Ja,
Bibi
ja,
Bibi auf am Shore Bahnhof am Bahnhof Zoo. Ja. Bibi B.
Am Bahnhof Zoo.
Bibi B. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Kennst du die Folge noch?
Bibi am Bahnhof Zoo.
Das ist auch eine 80er eine Folge.
Das ist mittlerweile ist ja Bahnhof Zoo relativ, am Bahnhof Zoo ist das Einzige, was da noch ein bisschen eklig ist, ist dieses komische Motel One. Alles andere ist da ja ehrlich gesagt.
Und das Bikini-Haus, oder wie das Ding heißt.
Das Bikini. Ich finde das eigentlich ganz, aber das ist vielleicht auch meine Kölner, exotische Kölner Meinung. Ich finde das ja wirklich eigentlich ganz schön. Also sowohl architektonisch als auch vom Gefühl da drin rumzulaufen und die Idee, eine Mall zu machen mit kleinen Geschäften und so Pop-Up-Dingern, auch wenn das Wort Pop-Up-Store scheiße ist, finde ich eigentlich ganz sympathisch. Also könnte man auch da wieder so eine Mall of Berlin reinbauen mit irgendwie Desigual, Esprit und Zara oder so, wie überall. Aber haben sie ein anderes Konzept gewählt. Finde ich ganz geil. Und dass der Boden irgendwie 2 Jahre lang scheiße aussah, weil die es nicht hinbekommen haben, das Ding vernünftig zu bauen.
Wir dürfen nicht immer darüber reden, was für hippe Sachen in Berlin gerade sind. Vielleicht müssen wir auch mal erzählen, was für hippe Sachen hier in Saarbrücken gerade sind oder in Kaiserslautern oder in Mannheim. Aber da ist es
in Saarbrücken heiratet man jetzt auch außerhalb seiner Familie. Das ist ganz was Neues, ein Trend in Saarbrücken. Aber es ist nur in Saarbrücken. Die auf dem Land, die ehelichen immer noch ihre Schwestern.
Ist es denn wirklich so, was du gerade eben auch meintest, dass man heutzutage, man läuft keiner Frau mehr hinterher und Frauen laufen Männern nicht mehr hinterher, weil die Auswahl so groß ist durch diese ganzen Kontaktbörsen, dass man nicht mehr denkt, wenn das nicht klappt, ja, es ist halt, es gibt halt nicht nur einen, sondern es gibt eine große Palette, wo man sich was aussuchen kann?
Das denke ich auch und ich glaube auch, dass es ein Problem ist. Ich glaube, weil unsere Generation oder ich sag mal die Generation der Leute zwischen 20 und im weitesten Sinne 40, die haben so viele, erstmal keinen Krieg mitbekommen, wahnsinniger Wohlstand, schmeißen Brot weg, obwohl das noch gut ist und so. Und die haben so viele Möglichkeiten, so eine große Auswahl an Dingen, die sie machen können, auch partnerschafts-wise, dass sie, glaube ich, dass das, glaube ich, eher hinderlich ist. Ich sag mal so, Meine Oma, aber meine Urgroßmutter, die konnte sich ja nicht aussuchen, wen sie heiraten durfte, sondern das wurde einfach arrangiert, das wurde einfach auf dem Lande, war das halt der Bauer mit dem größten Feld, der wurde halt
gut
zu ehelichen.
Mit dem dicksten Pferd.
Das ist
ich habe
so.
Einen schönen Satz gelesen gerade, ich habe kein Buch gelesen, aber ein schöner Satz, das war, manche Frauen sind wie Beirut, leicht zu erobern, aber schwer zu halten. Das finde ich irgendwie fand ich den gut. Das ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben. Fällt mir gerade ein.
Ja, aber willst du eine Frau, die leicht zu erobern, aber schwer zu halten ist?
Hatte man doch schon. Also früher.
Ich nicht.
Also das waren die einzigen, die ich gekriegt habe.
Mhm. Ich hab immer die anderen gehabt.
Ach so.
Schwer zu erobern und noch schwerer wegzubekommen.
Schwer zu beseitigen.
Oh Mann, die klebt, ey, sie klettet. Mann, sie soll mich in Ruhe lassen.
Da gibt's ein Lied noch von Grönemeyer, das war die erste Single, mit der kein richtig großen Erfolg hatte. Deine Liebe klebt. Kennst du das noch?
Ja, so viel zum Thema den Clubs hochspielen. Das erzählt man dann einfach 40 Jahre später, dass Grönemeyers erste Single scheiße war. Interessiert aber auch keinen. Man will einfach Männer und sexy und mit Pfefferminz bin ich beim Prinz hören.
Und der hatte 3 Platten davor oder 4 Platten davor, bevor er mit Bochum... Guck mal, das ist nämlich der Unterschied zu Bilderbuch. Herbert Grönemeyer hat erstmal die 1, die 2, dann gemischte Gefühle und total egal. 4 Platten gemacht, die alle keine richtigen Hits abgeworfen haben. Und dann kam Bochum, die 5. Platte. Da soll sich Bilderbuch mal ein Beispiel dran nehmen. Erstmal 4 schlechte Platten aufnehmen und dann erfolgreich werden. Jetzt hören wir Herbert...
Ist das ja sogar gerade... Nein, ja. Wir hören jetzt nicht schon wieder Musik.
Doch, müssen wir, oder?
Über Heidi Klum, wir müssen über Heidi Klum weiterreden. Ich wollte noch sagen, dass ich mir aufgefallen ist, dass die Nase von Heidi Klum wirklich gar nichts Natürliches mehr hat. Und ganz im Ernst, ich habe wirklich ein Auge dafür, wann Frauen operiert sind. Heidi Klum, Stirnpartie, ja. Wangenpartie und Nase, 100%ig ist das nicht mehr echt. So viel
ich
dazu.
Ich glaube, Heidi Klum und ich sind ein Jahrgang.
Was?
Ja, warte, muss ich mal klar. Kannst du mal googeln kurz?
Und deine Brüste hängen schon so ganz komisch.
Kannst du mal kurz Geburtsjahr Heidi Klum googeln?
Ja, ich gebe einfach mal Heidi Klum. Auch dieses, ich habe ja gehört oder habe gelesen, dass der Vater von Heidi Klum, Günther Klum, dass der bei der Geburt der Kinder von Heidi Klum gefilmt hat. 73 ist Heidi geboren.
Ja, ich auch.
Wirklich gleiches Jahr.
Boah. Aber ich glaube, weißt du was, wenn das Heidi Klum, ne, wenn unsere Wege sich einmal gekreuzt hätten, ich hätte sie davor retten können vor dieser kalten Business-Maschinerie. Nee. Ich glaube, wenn Heidi Klum und ich mit 17 uns kennengelernt hätten, wir wären noch zusammen.
Ihr hättet euch niemals kennengelernt. Heidi war immer schon bei den Coolen. Und du warst immer bei den Uncoolen. Ist einfach so.
Aber wirklich, die hätte ein Herz gehabt für mich. Es gibt, jede Frau hat irgendwann die Phase in ihrem Leben, wo sie auch mal den Uncoolen eine Chance gibt. Und in dieser Phase hätte ich Heidi Klum treffen müssen.
Und hier ist Olli Schulz mit seinem Kracher Phase. Und wir hören uns gleich wieder hier bei Sanft und Sorgfältig.
Also ich kann jeden empfehlen. Ohne Freundin, da kommt man ganz gut weg. Ja, vorne, du kriegst überall wo. Überall kriegst was Neues. Ja, jede Mutter hat eine schöne Tochter.
Ja, überall kriegst du was Neues. Nur sowas wie Heidi Klum, Jan. Das kriegst du nicht an jeder Ecke.
Ja, ich frage mich, ob das wirklich eine gute Idee ist, mit Heidi Klum zusammen zu sein. Du musst erstmal.
Ey, wenn ich mit Heidi, die hätte sich nie operieren lassen, schönheitsmäßig. Die hätte genug Geld mit Modeln gehabt und wir beide hätten zusammen eine Biofarm jetzt irgendwo in Brandenburg und würden da irgendwie anbauen und hätten vielleicht auch hier eine kleine Privatschule gegründet und wären raus aus dem Business, weil sie genug Geld für uns beide verdient hätte. Und ich wäre der fürsorgende, treue Freund. Und immer wenn Heidi sagen würde, ich brauche jetzt mal Botox, würde ich sagen, du bist wunderschön. Ich finde es schön, dich in deiner Natürlichkeit altern zu sehen, liebe Heidi. Ja. Und sie hätte gesagt, danke, Olli, dass du mich immer wieder davon fernhältst, irgendwelchen Irrsinn zu machen. Ist einfach nicht passiert. Stattdessen hat sie hier mit Ziel irgendwie und mit wem war die noch? Man weiß das alles.
Vito Schnabel, ist doch egal.
Vito Schnabel, was ist denn Vito Schnabel?
Das ist der Erfinder der Schnabelschuhe. Der hat, der ist wohl mit ihr zusammen irgendwie so ein 14-jähriges Axe-Model oder so. Aber ich finde, ich glaube, wenn du mit Heidi Klum zusammen bist, das ist gar nicht so, es gibt ja die Kategorie High-Maintenance-Freundin, also quasi hoher Wartungsaufwand, sagen wir Ingenieure sagen hoher Wartungsaufwand, wo du wirklich andauernd ist da eine Schraube locker und dann musst du mal irgendwie wieder irgendwie nochmal zum Ölwechsel und so, das ist einfach wahnsinnig anstrengend. Heidi Klum ist, glaube ich, erstmal nie da.
Ja, und phlegmatisch ist sie, glaube ich, auch in ihrer
Art. Du hast andauernd irgendwelche Fremden, hast Personal im Haus, die sich um die Kinder kümmern natürlich. Gestern, ich habe so ein Video gesehen von dieser Evakuierungssequenz, wo die da alle aus der Halle raus mussten in Mannheim. Da kam irgendeine Frau, die so aussah wie Heidis Mutter, kann auch Heidis Mutter gewesen sein, wer weiß, die dann irgendwie erstmal die Tochter zu ihr gebracht hat. Aber ich glaube, auch außerhalb von Evakuierungssequenzen gibt es öfter Situationen, wo Heidi von anderen Leuten ihre Kinder gebracht bekommt, damit sie die mal sieht und so. Einfach natürlich, weil, Stichwort heute Maybelline-Termin, da musst du am nächsten Tag zu L'Oreal nach Paris und so. Du hast natürlich immer was zu
sind
tun.
Sind die Kinder ja am Stein am Bein eigentlich, ne?
Dann ein Stein, ein Klotz am Herz.
Klotz am Herz, genau.
Ja, Kinder sind eigentlich natürlich, sind die müssen auch eigene Eye-Kalender haben, damit man irgendwie sich Termine macht, damit man mal gemeinsam Mittagessen kann und so. Das ist so ein Business, so eine Businesswoman wie Heidi, die hat das nicht leicht. Und als Mann bist du natürlich wirklich das Achtrad am Wagen. Weil bevor du irgendwie deine Bedürfnisse auch emotional befriedigt bekommst, sind erstmal die Kinder natürlich dran. Die müssen erstmal gepampert werden. Und die haben schon Personal, was sich darum kümmert. Dann kannst du ja ungefähr ausrechnen, wo du dann stehst in der Hackordnung, in der Familie Klum. Und natürlich der Vater, wahnsinnig dominant. Der wird, ist bei allem dabei. Mhm. Und das könnte ich überhaupt nicht. Wenn du so eine Freundin hast, die andauernd mit den Eltern abhängt, das ist mir einfach zu anstrengend.
Als Model hast du so bis 40, kannst du, glaube ich, so, dass also deine Modelkarriere, also so, ja, außer mit Ausnahme, Cindy Crawford modelt ja immer noch oder so, ne?
Aber ich, an dieser Warze.
Ja, aber vielleicht liegt's ja besser gewesen, wenn ich jetzt seit 20 Jahren mit Heidi Klum zusammen wäre, ne? Dass die die ersten 20 Jahre mit ihrer Schönheit Geld verdient hätte und ich jetzt angefangen hätte mit 40 mit meiner Schönheit Geld zu verdienen. Also, dass ich jetzt Model, meinst du, die hätte damit leben können, dass sie sich jetzt zurückzieht und ich dann so ins Rampenlicht komme als Modelmann?
Das glaube ich, das können ja viele Frauen nicht. Das ist ja heutzutage diese modernen Karrierefrauen. Wenn das auf einmal, also im unwahrscheinlichen Fall, dass der Mann mal auf einmal die Hosen an hat und beruflich erfolgreicher ist als die Frau, da können sich die Frauen nicht zurücknehmen. Die sagen dann so, das ist aber antifeministisch von dir, dass du jetzt arbeiten willst und dann sagst, aber ich möchte als Mann mich auch verwirklichen. Als Mann ist man dann in so einer wahnsinnigen Rechtfertigungsgeschichte.
Absolut, total. Das ist und es geht schon seit langer, langer Zeit so, dass der Mann immer sich rechtfertigen muss für seinen Erfolg, den er hat.
Also, genau, und das ich kann man an dieser Stelle mal ruhig sagen, liebe Frauen da draußen, auch Männer haben Recht darauf, sich beruflich verwirklichen zu können. Das geht nicht immer nur um Frauen.
Ja, absolut. Ich möchte auch meinen Traum, aber ich glaube, es wäre auch schwer für so eine Frau wie Heidi Klum mit so einem schönen Mann wie mir zusammen zu sein, oder? Also so auf Dauer der Erfolg hat und meinst du,
ich glaube, die würde leiden und vor allen Dingen würde sie darunter leiden, dass deine Kunst ja unabhängig von deinem Äußeren ist. Du könntest ja auch in einem geschlossenen Raum mit ohne Licht könntest du deine Lieder spielen, also würdest wahrscheinlich die Akkorde nicht finden, würdest du die Griffe nicht finden auf der Gitarre, aber theoretisch könntest du
in einem dunklen Raum. Ich könnte Erfolg in einem dunklen Raum haben, weil es bei mir nicht um Oberfläche geht.
Genau, und bei Heidi geht's natürlich immer nur um Optik. Und das macht einen, glaube ich, fertig. Und ich glaube, Heidi Klum ist ungeschminkt. Wenn man morgens aufwacht und die so abgeschminkt neben sich liegen hat, ist das, glaube ich, ein Blick in ganz tiefe Poren. Da ist, glaube ich, wird viel zugespachtelt, bevor da das erste Mal irgendwie Tageslicht draufkommt. Das ist nicht
das
so.
Das ist ja auch schon wieder leicht darwinistisch, dass die Männer und Frauen naturell so eingestellt sind, dass man sich jemanden sucht, von dem man weiß, der irgendwie ist stark, steht im Leben und kann mich vielleicht auch, ist das nicht auch so eine Auslese, so eine Unterbewusste? Machen wir nicht die ganze Zeit so eine Auslese, dass der Mann sich also eine Frau sucht, wo er denkt, mit der kann ich mich blicken lassen, die hat auch ihr Leben selber an der Hand und eine Frau genauso, der Mann, der kann das, also der hat einen Plan und so.
Also ich glaube, also für mich würde keine Frau in Frage kommen, wo ich das Gefühl hätte, da geht es nur darum, wie sie aussieht, sondern man müsste quasi mit der Frau auch in Konversationssituationen sich megamäßig gut fühlen. Und das ist schwer zu finden, Olli, das ist nun mal so. Wie oft trifft man irgendwelche Frauen, wo man dann auf den ersten Blick denkt, oh, die sieht aber toll aus. Und dann redet man zwei Sätze und denkt man, okay, ich komme gleich wieder, ich muss mal kurz zum Buffet. Und dann kommt man aber nicht wieder. Was machst du eigentlich in solchen Situationen? Auf Feierlichkeiten, wenn du keinen Bock mehr hast, mit Leuten zu reden?
Ich gehe tatsächlich einfach manchmal weg und merke das noch nicht mal mehr. Mir ist aufgefallen, dass ich manchmal in Gespräche gerate und die sind so langweilig, dass ich einfach weggehe und noch nicht mal merke, dass es unhöflich ist. Ist mir schon ein paar Mal passiert und das ist, vielleicht ist es Borniertheit oder so, keine Ahnung. Aber ich lass mir meine Zeit nicht mehr stibitzen. Mit Gesprächen, die ich schon 20.000 Mal in meinem Leben geführt habe. Manchmal geht man einfach weg. Oder ich mache mal jedenfalls, okay, ich sag irgendwie, ich muss mal hierhin auf Klo, dann ist das gelogen. Aber ich mache mir noch nicht mal mehr die Mühe, das jetzt groß irgendwie also zu kaschieren. Sondern ich sage, ja, ich muss mal weg. Und dann gehe ich einfach. Das mache ich wirklich inzwischen. Damit macht man sich keine Freunde. Aber
das habe ich mal, ich hab das mal auf einer großen Veranstaltung. Da wurde ich von einem bekannten deutschen Kabarettisten persönlich angegangen, weil ich mich über den immer lustig gemacht habe. Also hinter den Kulissen, aber auch vor den Kulissen und immer so kleine Spitzen, weil ich den so doof finde. Sag aber nicht, wer das ist. Und dann kam der auf mich zu. Ganz groß ist der, also einen halben Kopf größer als ich, das ist echt groß. Also ungefähr so groß wie du.
Ja.
Du bist auch ein bisschen größer als ich, ne? Irgendwie ein paar Zentimeter. Halben Kopf, würde ich sagen.
Ja, bin ich.
Also du wirkst auf jeden Fall viel größer, als man denkt, dass du bist. Also wenn du in einem Raum bist, habe ich schon von mehreren Leuten gehört, du füllst Räume aus. Ist so.
Weil ich sofort reinkomme und pupse.
Genau. Stell dir vor, du hast dir diese Zwangsneurose angeschafft irgendwie in den Pubertätsjahren, dass du immer, wenn du in den Raum reinkommst, erstmal pupsen musst, um den Raum zu markieren.
Ja, genau, den Raum zu füllen und um mich wohlzufühlen. So eine Sicherheit.
Wie man sich zu Hause unter der Bettdecke fühlt, mich in dem Raum, wenn ich da reinpupse, erstmal. So, auf jeden Fall kam der auf mich zu.
Ja, und sagte, kennst du das, dass du die ganze Nacht über im Schlaf gepupst hast und morgens im Schlafzimmer aufwachst, dass da waren fremde Leute in der Wohnung? Lass uns mal ein bisschen Musik machen.
Da war irgendeine bulgarische Gulaschtruppe bei mir.
Da hat er heute Nacht.
Die haben nachts einen Gulasch gekocht bei mir im Schlafzimmer. Jemand hat doch hier nachts einen Gulasch gekocht. Wo ist denn der? Irgendeiner hat in meinem Schlafzimmer Gulasch gekocht. Irgendwas stimmt hier nicht.
Hier eigentlich was ganz kurz mit Fleisch gemacht. Wir müssen schon wieder hier die erste.
Nein, ich lasse
jetzt schon
erzählen,
der dritte oder vierte Block jetzt hier gerade.
Das war jetzt der vierte Block schon. Wir sind am Ende der Stunde. Aber wir haben gerade so einen kurzen Block gemacht. Ich will noch kurz die Bedrohungssituation erzählen. Und zwar kam dieser Kabarettist auf mich zu und war mega geladen. Der war auch schon, glaube ich, sehr betrunken. Und kam auf mich zu und hat gesagt, ey, ich habe gehört, du redest schlecht über mich. Dann habe ich innerlich nur den einen Satz gedacht, du bist Kabarettist, du redest beruflich schlecht über Leute. Dann musst du es vertragen, wenn andere Leute schlecht über dich reden. Dann habe ich einfach gesagt, nö, und habe mich umgedreht und bin einfach gegangen. Und dann stand er da bestimmt noch 5 Minuten rum, weil er gar nicht wusste, was er machen sollte. Weil er hat gedacht, dass ich jetzt irgendwie mich auf ein Gespräch einlasse, habe ich aber gar keinen Bock drauf gehabt. Nee. War ich blöd, war so besoffen und aggressiv und so.
Und
das sieht man mal wieder.
Kannst du mir den Namen des Kabarettisten sagen, dann können wir den in der zweiten Stunde anrufen.
Nee, das mache ich nicht.
Aber sagst du mir trotzdem gleich, wenn Musik läuft, Jan?
Am Ende der Sendung.
Nein.
Nee, auch nicht am Ende der Sendung, weil du erzählst es nächste Woche.
So, liebe Partyfreaks da draußen, liebe Enjoy-Radio-Hörer oder sonst was, jetzt kommt mal ein Song mit Klasse, den man eigentlich kennen sollte. Viele, die hier mit David Guetta aufgewachsen sind, kennen ihn nicht. Deswegen hören wir jetzt Neil Young mit Heart of Gold. Bis gleich.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Diese Leute, die sind dumm und naiv und die haben keine Fantasie. Das sind intellektuelle Menschen. Ich verurteile jetzt nicht alle Intellektuelle. Ich beachte mich selber als intellektuell. Aber die haben keine Fantasie.
Herzlich willkommen zurück. 17. Mai. Sanft und sorgfältig. Die große Unterhaltungsshow. Hallo. Heute über das Thema natürliche Auslese. Die darwinistische Sendung. Warum suchen wir uns Menschen? Warum schieben wir Menschen zur Seite? Warum gehen wir unseren Weg? Ist das nicht alles von der Natur gelenkt? Sind wir vielleicht willenlose Wesen, Jan? Haben wir vielleicht gar keine eigene Mahnung, keine Ahnung, keinen Plan, sondern tun die ganze Zeit nur so?
Ja, natürlich haben wir keinen Plan. Wir sind einfach nur geleitet von unseren Trieben. Und also natürlich haben wir das große Privileg oder die große Bürde, mit sowas wie einem Bewusstsein durch die Gegend zu laufen, ohne zu wissen, ob wir wirklich die einzigen Lebewesen sind, die das haben. Angeblich ja schon, aber vielleicht haben auch andere Lebewesen ein Bewusstsein, was sich uns einfach nicht erschließt. Wir wissen aber gar nichts. Menschen wissen gar nichts. Und entsprechend sind wir natürlich dem großen kosmischen Zufall und dem, was außerhalb unserer Einflusssphären passiert, ausgeliefert.
Ja, klar, das denkt man manchmal, aber...
Es ist so, hundertprozentig.
Ja, aber guck mal, letzte Woche haben wir geredet darüber, dass wir heute eigentlich über Schulen reden wollen. Wir haben beide ein Thema, was uns betrifft, nämlich eine richtige Schule für die Kinder finden. Ne? Mhm. Und dann habe ich eine E-Mail-Adresse von mir angegeben und ich habe total viel E-Mail-Post bekommen. Und da haben so viele nette Hörer geschrieben, reflektiert, dass ich gedacht habe, das hören auch viele, viele gute, intelligente Leute. Ich habe wirklich wahnsinnig viele E-Mails bekommen. Ne? Mhm. Und das ist total schön zu sehen, weil ich habe mal, du weißt noch, als ich beim Fernsehen gearbeitet habe vor ein paar Jahren...
Das ist ewig her.
Und dann habe ich mal bei einer Sendung auf ZDF, da waren wir nochmals bei ZDF Neo, ne?
Mhm.
War das Neo? Neo Paradise. Und dann habe ich
kann mich nicht mehr dran erinnern.
Und dann hat man Fernsehen gemacht. Und wenn du Fernsehen machst, dann kriegst du eigentlich wenig Feedback, außer über Facebook. Und Facebook lese ich ja nicht so und so. Und du kriegst wenig Feedback. Und dann bin ich dahin geflogen nach Essen und wir haben einen Bericht gemacht über den Schildkrötentag. Vielleicht erinnerst du dich dran. Das ist auch nicht so wichtig. Aber da habe ich zum ersten Mal die Leute gesehen, die die Sendung gucken und dachte, das sind also die Leute, die die Sendung gucken und war so ein bisschen schockiert, dass das so viele Lutschbuddelgesichter waren und merkwürdige Fressen und noch ein paar Irre und so. Ne? Und jetzt aber, wenn man eine Radiosendung macht und echt in ihr Dialogverkehr tritt, dann merkt man, das sind gute Leute, also auch teilweise. Das ist ein schönes Zeichen, dass man auch also...
Ja. Das ist ja ohnehin, mein großes Glück ist, dass ich noch nie so das Gefühl hatte, das kann sein, dass es noch kommt oder dass ich einfach vielleicht auch zu doof bin dafür, aber ich hatte noch nie das Gefühl, dass Leute, die meine Sachen hören oder mitbekommen, dass die scheiße sind. Kann auch an mir liegen, dass ich einfach sehr schnell zufriedenzustellen bin, aber... Ich habe wirklich immer, auch wenn einen Leute ansprechen und so, das ist echt immer angenehm.
Das finde ich auch. Man wird total nett oft auch angesprochen. Man darf nämlich auch gar nicht so viel rummusern. Ich habe aber auch ein paar kritische Mails bekommen. Deswegen habe ich diesen langen Bogen jetzt geschlagen. Leute haben auch so interne Fragen gestellt. Zum Beispiel hat mir einer geschrieben, hallo Jan. Hallo Olli. Ich höre eure Sendung immer wieder gerne, bla bla bla. Warte mal, wo ist denn der jetzt? Das ist gar nicht die Mail gewesen. Das war jetzt eine andere hier. Jedenfalls schreibt einer, der würde von mir gerne insidermäßig wissen, ob du, warte mal, wo ist das jetzt? Wo ist das hier? Nee, das ist es auch nicht.
Der hat, wie viele Mails hast du bekommen?
Ich habe unfassbar viele Mails bekommen. Er hört immer wieder von RTL-Quellen und Brainpool, das ist eine Produktionsfirma, die zum Beispiel Stefan Raab, glaube ich, macht oder gemacht hat, dass du vor der Kamera top bist, aber sobald die Kamera aus ist, ein richtiges Arschloch ist. Also, dass du genau verkehrt zu Hitler bist. Also, privat scheiße, öffentlich so auf feine Haut machst. Hä?
Ach so.
Und, warte mal, wo ist die Mail? Das hat er so schön geschrieben. Und das, warte mal, wo ist denn das jetzt, Jan? Hilfe für dein... Hier. Ich höre hier in letzter Zeit immer wieder von Leuten, die über Brainpool oder RTL gearbeitet haben, die behaupten, dass Jan Böhmermann beruflich okay, aber privat ein Arsch sein soll. Also umgekehrt zu Hitler. Was ist an diesen Gerüchten dran?
Das kann ich ja nicht beurteilen.
Nee, ich auch nicht.
Aber ich kenne ja nicht so viele Leute privat. Also die Leute, die ich privat kenne, kenne ich wirklich nur privat. Ich würde behaupten, dass es eigentlich kaum jemanden gibt, mit dem ich nicht beruflich zu tun habe.
Bist du vielleicht wie Heidi Klum privat, dass du so auch so ein eiskalter Killer bist, der auch zum Beispiel, wenn die Sendung nicht mehr gut laufen würde, deine Sendung im ZDF, dass er da eine Bombendrohne oder ähnliches initiieren würde auch?
Dazu kann ich mich nicht äußern, das möchte ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass ich einen extrem kleinen privaten Kreis habe. Also es gibt gar nicht so viele Leute, mit denen ich privat überhaupt zu tun habe.
Ja, mich rufst du auch, Olli. Ja, mich rufst du noch nicht mehr zurück, wenn ich mal einfach...
Ja, wir sind ja auch Arbeitskollegen letztlich. Ja. Also beruflich, wir kommen ganz gut klar und ich finde mich da beruflich auch ganz nett. Also ich würde mal sagen, 95% meines Lebens sind beruflich und die 5% privat, da würde ich aber, ich weiß gar nicht, wen ich von RTL überhaupt privat kenne, niemanden. Ich kenne die alle nur beruflich.
Wenn es so eine Sendung gibt, hier wie Zimmerfrei, wo man so eingeladen wird, und am Ende muss so einer der besten Freunde eine Lobhudelei machen über den anderen. Wem würdest du da einladen? Wer würde das für dich machen?
Ich würde niemals in die Sendung gehen und würde auch niemals wollen, dass jemand aus meinem Privat... Ja, also würde ich dich fragen oder sowas, wenn es um Job geht, aber wenn das ein ehrlicher, echter Freund sein soll, dann hat er nichts im Fernsehen zu suchen. Ist nun mal so. Also ich habe einfach keine privaten Freunde aus dem Fernsehen.
Und da konnte ich, das war die Sache, wo ich Katja Riemann verstehen konnte, als sie bei Das, weil sie auf dem roten Sofa war. Und die haben Bericht gemacht über ihre Heimatdorf, wo sie herkommen, haben dann mit ihren Lehrern geredet und so, auch alles ohne sie zu fragen. Und haben dann so mit alten Klassenkameraden und die haben gesagt, ja, die Katja, die war ja damals schon immer so quietschfidel und so. Ne? Und da hat die dann gesagt, ich schäme mich dafür. Ich finde das wahnsinnig peinlich, dass diese armen Menschen belästigt wurden und über mich als Star reden mussten. Und ich konnte das total nachvollziehen.
Ja, das kann ich auch nachvollziehen.
Das kann ich verstehen, dass man so denkt, so, nee, das möchte ich jetzt nicht, dass irgendwelche Leute erzählen, dass du irgendwie mit 8 vielleicht noch Durchfall hattest oder so. Also ich meine, also eine
Windel. Ja, das können Leute auch, ist man ja, natürlich, wenn es mich betrifft, natürlich, aber ich möchte nicht, dass andere Leute dazu genötigt werden, irgendwelche Sachen über mich zu erzählen. Und wenn das aus RTL, was habe ich denn? Ich habe mit RTL und Brainpool nie irgendwas, doch, mit Brainpool habe ich mal...
Vielleicht sind die neidisch, Jan, die hätten dich gerne da bei RTL. Meinst du, du kriegst nochmal eine RTL? Wie geht denn dein Karriereplan im Fernsehen weiter? Wenn diese ZDF-Neo-Sendung jetzt gut läuft und RTL macht ein Angebot, samstags 23 Uhr, neuer Sendeplatz, du machst da, wo Mario Barth seine Sendung hat, ist eine Stunde Stand-up, Gags oder irgendwie wie dieser und so eine Sendung, die da laufen. Hättest du da was? Würdest du dir das zutrauen?
Mhm. Nee, würde ich nie machen. Würdest du jetzt auf einmal einen Major Deal bei Universal unterschreiben und mit dem, was du so machst, irgendwelche Stadien bespielen?
Wenn das Geld stimmt, ja. Bullshit würde ich nie machen.
Also dann kriegst du irgendwelche Produzenten reingesetzt und dann heißt es, hey Olli, super Nachrichten, David Guetta macht einen Song für dich. Und dann singst du einen Satz ein und das war dann deine Beteiligung an David Guettas Song. Und dann sampelt er den Satz und dann kommt irgendeine Sängerin, die macht dann... Und dann ist das der neue Olli-Schulz-Song. Das ist dann nicht... Also das ist bei RTL eine Fernsehsendung zu machen.
Ist es wirklich so?
Ja, also du machst eine... Ich habe ja mal eine gehabt und das war auch ganz nett. Und das Team war ganz toll. Also mit...
Ja, guck mal, das habe ich schon wieder vergessen. Du hattest ja wirklich mal eine Sendung.
Ja, mit Katrin Bauerfeind, mit Jan Köppen, mit Paulina. Das sind ja alles nette Kollegen. Ich auch nicht. Aber trotzdem merkst du dann bei so einem Apparat wie RTL, die haben einfach jetzt 30 Jahre lang in ihrer Welt Erfolg und auch ein Erfolgsrezept und dann sind da Redakteure beim ZDF, kommen die Redakteure an und sagen so, zeig mal, was ihr habt und bei RTL sagen sie so, jetzt ja, guck mal, das haben wir mitgebracht und mach das mal bitte so und das ist der große Unterschied und deswegen sieht bei RTL auch vieles gleich aus, diese orangenen Kulissen und diese komischen LED-Bänder und diese riesigen, gigantischen Studios, Die das nach sind, dem Sperrprinzip funktionieren. Der Mensch soll sich klein fühlen. Ja, genau.
Und die sind auch alle ein bisschen gleich aus diese ganzen Bühnen. Ne? Guck mal, es gibt so Never Change Our Winning System. Ne? Bild-Zeitung funktioniert, hat das auch alles ausbaldowert. RTL funktioniert. Weißt du, was jetzt aber wirklich, ich habe es ja schon mal angekündigt, weißt du, was, glaube ich, wirklich bald nicht mehr funktionieren wird? Fast Food. Ich sehe immer mehr McDonald's-Filialen, die immer leerer werden. Und ich glaube, wir werden zu unseren Lebenszeiten noch sehen, dass es nur noch so in jeder Stadt so 3-4 McDonald's gibt, weil die alle dicht machen. Mhm. Weil keiner mehr, ich glaube, irgendwann ist so ein Ding totgefahren. Ich glaube, als nächstes trifft es McDonald's.
Ich weiß nicht, ob ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ja, und da können sie noch, ich glaube, Coca-Cola ist auch dran. Diese komische Coca-Cola-Live-Initiative, dieses megamäßige Greenwashing.
Interessiert keinen.
Auf einmal interessiert niemanden. Also, ja. Wenn du Cola trinkst, dann willst du es trinken, weil es ungesund ist und dich irgendwie hochbringt und süchtig macht, übrigens. Ich bin jetzt seit 7 Wochen, 8 Wochen ohne Cola. Unglaublich. Es ist wie, ich bin
nicht
wie
ein Glas, nicht ein Glas?
Nicht ein Glas Coca-Cola. Ich habe aber mal ein Glas Fritz-Cola getrunken. Das Geile ist aber, das irgendwie macht das nicht so süchtig. Also du trinkst es mal und denkst so, ja, okay, aber so geil ist dann auch nicht. Und dann kann man es wieder aufhören. Aber wenn ich Coca-Cola trinken würde, ich weiß ganz genau, sobald ich ein Glas trinken würde, ich würde wieder anfangen. Und ich fühle mich wie ein Alkoholiker. Ich schwöre dir, es ist genauso. Manchmal denke ich,
schreibst du jetzt auch ein Buch Glas, da, mach doch ein Buch da drüber, nein, so ein Selbsterfahrungsbuch.
Nein.
Oder
nein,
eine Doku. Mhm. Mhm.
Aber ich würde gerne nochmal ganz kurz zu dieser, weil mich das jetzt schon beschäftigt. Privaten Arschloch, aber ich meine, wenn das aus der Brainpool und RTL-Ecke kommt, das sind jetzt, ich sag mal so, Geschäftskontakte, mit denen es halt nicht funktioniert hat, ne? Und da kann das natürlich sein, dass da Leute sich ein bisschen, andererseits sind das auch die richtigen Leute. Man muss nicht nur von Leuten gut gefunden werden, von den richtigen Leuten gut gefunden werden, man muss auch von den richtigen Leuten scheiße gefunden werden. Ist nun mal so. Das gehört dazu. Und man kann es nicht allen recht machen. Das
finde ich
ja
auch gut, und ich will mir immer mal eine schützende Affenhand über dich legen, Jan. Wir müssen schon wieder Musik machen. Weißt du eigentlich, dass mein Kommissar Ärmchen-Song fertig ist?
Ich habe gehört, dass die Idee von Kommissar Ärmchen bei vielen Leuten gut ankam. Zwei Leute haben schon eine megamäßig geile Zeichnung gemacht.
Ja.
Ich habe die zweite kam erst einen Tag nach unserer letzten Aufzeichnung raus, deswegen haben wir die nicht mehr in der Sendung erwähnt. Aber du hast die auch gepostet bei Facebook. Finde ich zwei süße Zeichnungen.
Ich habe dir auch das Lied zugeschickt. Hast du es schon gehört?
Ja, ich höre jetzt gleich mal rein.
Du interessierst dich überhaupt nicht mehr für mich.
Nein, ich habe mir vorgenommen, jetzt eine Woche mal frei zu machen.
Oh, ich weiß, am Anfang, wenn ich einen Raum betreten habe, ne, da haben deine Augen geleuchtet. Das gedacht, was hast du
weil du gepupst hast.
Naja,
die haben mich geleuchtet, die haben getränt.
Ja, okay, aber du hast mich angeguckt, was ist das für ein Typ, Olli Schulz? So geheimnisvoll. Der holt mich mal raus aus meiner Welt. Und hast gesehen, dass ich jemand bin, mit dem so neuer Spirit möglich ist. Hast mich angeguckt. Und jetzt auf einmal, ne, ich bin nur noch einer von vielen für dich.
Vielleicht gehen wir mal in den Swingerclub. Vielleicht gehen wir mal in den Swingerclub, um einfach ein bisschen Pep in die Beziehung zu bringen.
Genau, und jetzt hören wir einen Song von Robbie Williams aus seiner Swing-Platte. Und dann sind wir wieder für Sie da.
Hier ist Mr. Bojangles.
Weißt du, wieso dich meine Schläge treffen? Du führst mit der Schulter. Und wenn sich deine Schulter bewegt, dann sehe ich das. Du wirst schnell und direkt nur mit Chi. Das Resultat ist Power. Ja. Chi, Power, kann niemals erfolgreich sein ohne eine Überraschung.
Hey Jan.
Hey, Olli.
Na? Na, herzlich willkommen zurück, sanft und sorgfältig. Man merkt es auch so ein bisschen, wir sind reif für die Insel, Jan.
Wir sind reif. Mellow, Jan.
Aber weißt du, das passt ganz gut. Die Leute befinden sich jetzt gerade, die unsere Sendung hören, irgendwo im Stau, sind zurück von ihren 4 Tagen Ostsee, wo sich wieder die ganze Familie nur gestritten haben. Der Papa konnte den Wohnwagen leckt oder das Zelt ist kaputt. Oder Papa war nachts noch besoffen mit den Kumpels unterwegs und hat am nächsten Tag keine Familienaktivitäten gemacht.
Oh Gott. Habt ihr früher Zelturlaub gemacht? Ich habe gerade, als du das sagst, das Zelt ist kaputt, ein Haufen neuer Bilder, die ich völlig verdrängt habe.
Oh ja.
Weißt du, wenn du das alte Familienzelt, bei uns war das früher so, ich weiß nicht, ob es noch andere Familien gibt, denen es ähnlich geht. Mein Vater hat immer gesagt, Kinder, wenn man sich Zelte kauft, das war in den 80er Jahren, braucht man sich keine teuren französischen, amerikanischen, deutschen Zelte, man kauft sich einfach DDR-Zelte. Und es ist wirklich wahr, wir hatten ein Zelt, was in der Deutschen Demokratischen Republik hergestellt wurde, weil mein Vater gesagt hat, die machen die besten Zelte, weil die machen nichts anderes als Camping und das muss sitzen, weil ansonsten fällt das Land in sich zusammen, wenn die Zelte scheiße sind.
Camping und FKK, ne? Da sind die Könige drin gewesen.
Genau, und dann haben wir so ein DDR-Zelt gehabt und das war auch wirklich toll einige Jahre und dann nach der Wende, kaum war die Mauer gefallen, fing es an zu lecken und ich weiß noch genau, wie wir in Portugal, wir sind immer nach Portugal gefahren, immer 4 Tage mit dem Auto runtergefahren nach Portugal, auch unter abenteuerlichsten Bedingungen, Vater raucht im Auto, die Kinder hinten nicht angeschnallt und so, alles heutzutage gar nicht mehr denkbar, da würden alle irgendwie mit so, aus heutiger Sicht unverantwortlich, egal.
Absolut.
Und wir haben Neger gesagt, ganz oft.
Ja, unangeschnallt, zugequalmt und oft Neger gesagt. Das waren eigentlich so Autofahrten in den 80er, 90er Jahren.
Wieso oft Neger gesagt? Habt ihr oft über?
Ja, das war früher. Damals war das nicht so im Bewusstsein, dass das. Damals gab es ja auch wenig. Da, nee, stimmt nicht. Nee, aber es ist einfach, die Welt war noch nicht so global. Da hat man mal selten einen schwarzen Mitbürger gesehen.
Das stimmt. Da hat man selten einen gesehen. Und wenn, dann hat man gesagt, guck mal, der ist ein Neger.
Und dann durfte man den anfassen und sich was wünschen. Das war damals so ein Ritual, weil das so selten war. Das, wie eine schwarze Katze von links nach rechts. Ist nun mal so. Es war damals, mittlerweile ist natürlich, die Welt ist globalisiert und so. Das ist alles heutzutage nicht mehr mit denkbar. Auf jeden Fall, ich weiß noch genau dieses Gefühl, wenn es megamäßig geregnet hat. Und das war eigentlich immer so. Sobald wir in Portugal auf so einem sandigen Zeltplatz die Heringe eingeschlagen hatten. Mhm. Und es war vorher strahlender Sonnenschein. Und dann fing es eigentlich zuverlässig immer an zu regnen. Und das Gefühl, wenn das Zelt so langsam an Stellen, wo man es von innen angefasst hat, da wurde es dann am ehesten
feucht.
Und dieses Gefühl, wenn über einem im Innenzelt so ein langsam so ein sich so Kondenswasser bildete um so eine Tropfstelle und es dann anfing zu tropfen, weil es so megamäßig geregnet hat. Und du
den halben Tag im Zelt verbracht hast und du hast auch keine, ja. Und wusstest nicht mehr, was du machen solltest auch.
Und die ganzen Insekten sind zu dir in ein Zelt geflohen, weil die natürlich auch keinen Bock auf Regen haben und dann hast du alles voller Asseln gehabt. Das Einzige, was ich dann noch hatte, waren dann so, du konntest in diesen Gaskocher auch nicht anmachen oder nur, wenn Vater dabei war und so. Dann gab es so Kohlrouladen vom Fleischer, die man sich in Dosen geholt hat. Man konnte auch nicht rausgehen und so und das war dieser Geruch. Und dann dieses Geräusch von hier, dieses Geräusch von Reißverschlüssen, die auf und zugehen, wenn man weiß, es hat aufgehört zu regnen und die ersten Deutschen kommen aus den Zelten und so. Ach die Gott, Deutschen sorry, jetzt hab ich habe gerade, die ja. Deutschen kommen aus den Zelten.
Meine Eltern waren so schlau, die waren nie Zelten mit mir, weil sie wussten, das wäre das Ende unserer Familie gewesen.
Warum?
Dann, na, keine Ahnung, dann mit dem Ärger, mit dem, also mein Vater ist so handwerklich begabt gewesen, aber hat dann auch wieder, also das wäre dann aber, dann hätte der daraus vielleicht so ein Meisterstück gemacht und hätte noch angefangen, ein Vorzelt zu bauen und mit der Holze noch aus dem Bauhaus Holz holen und so. Und meine Mutter wäre genervt gewesen und ich auch, weil ich das langweilig finde dann. Und dann, keine Ahnung, ich glaube, wir sind immer so schön, wir haben immer Apartment gehabt und sind dann irgendwie hier schön nach Spanien oder auf die Insel Raab, nach Jugoslawien, das ehemalige Jugoslawien. Zelt wird, da hätte zu viel Reibung, das hätte zu schnell.
Kurze etymologische Urban Legend, der Ausdruck fiese Matente machen, ne? Mhm. Also quasi, dass man, also jemand macht fiese Matenten, das kommt es daher, erzählt man sich zumindest im Kölner Raum, das ist aus der französischen Besatzungszeit, als die französischen Besatzungssoldaten im Rheinland waren, vor 200 Jahren, Anfang des 19. Jahrhunderts, und dann quasi die schönen Kölnerinnen umgarnen wollten und haben gesagt, hey, visite ma tante. Und das heißt, komm doch in mein Zelt und fummel mit mir. Und dann heißt es, ey, Töchterchen, aber nicht mit den Franzosen fiese Matenten machen. So, daher kommt angeblich.
Aha, das ist sehr interessant. Wo hast du das denn aufgeschnappt?
Visite ma tante.
Wo hast du das auch? Vielleicht, ob das stimmt, das finde ich sehr interessant.
Das ist so eine Kölner, das ist, glaube ich, so eine, es stimmt auch nicht, glaube ich, aber es ist so eine, ich sag mal, volkstümliche Herleitung dieses Ausdrucks. Ich glaube, es kommt eigentlich aus was anderem. Ich glaube, es ist irgendwie Latein oder so.
Okay, sehr gut, Jan, sehr gut. Sowas finde ich immer schön, wenn man so kleine Background-Stories nochmal hat und so.
Also ich glaube, es ist eigentlich Latein. Ich glaube, es ist eigentlich älter als Besatzungszeit, aber ich glaube, das erzählt man sich zumindest in Köln. Ich behaupte jetzt einfach mal, es stimmt nicht, dass das die Herleitung ist. Es muss irgendwas Lateinisches sein.
Ich denke auch.
Es ist, glaube ich, älter als französische Besatzung. War eigentlich Berlin auch französisch besetzt? Nee, der war der Russe.
Doch, natürlich.
Ne?
Der Russe, der Ami.
Ah, der Franzose war viergeteilt.
Quattro Stationi.
Berlin. Ja, das war schön. War eine schöne Zeit, ne, im Nachhinein. Also, völlige Verklärung. Nee, war eine schöne Zeit. War eine schöne Zeit.
Weißt du, das war der Anfang der Multikulti-Stadt Berlin, ne?
Ach so.
Kann man so ein bisschen sagen. Das war der Anfang der Multikulti-Stadt.
Wolltest du eigentlich nicht gerade was erzählen?
Ja, ich hab's schon wieder vergessen. Ich weiß es auch nicht. Ich bin auch gar nicht richtig da heute.
Evolutionsmäßig schon aussortiert.
Ich bin gar nicht richtig da. Ich habe gestern haben wir 3 Flaschen Wein zu zweit getrunken. Ich und ein guter, lieber, alter Freund.
Mein Ego und ich.
Ja, mein Ego und ich. Und es ärgert mich einfach, dass wir nicht gesehen haben, heute ist Brückentag, alles in Urlaub. Die Stadt ist schön leer. Das ist immer super in Berlin, wenn du hier über die Feiertage, wenn die alle an die Ostsee fahren und so und du alleine mit dem Fahrrad durch Berlin fährst und du merkst, es ist keiner da und die Stadt gehört dir. Und das würde ich, mache ich gleich wieder. Ich fahre gleich die Stadt und denke, die Stadt gehört mir.
Ich räume gleich den Keller auf. Ich habe Werkzeug rumliegen. Ich habe mir einen Werkzeugschrank geholt Mitte letzter Woche und habe den aufgebaut, so einen Blechschrank. Und jetzt wird das Werkzeug einsortiert. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Unordnung im Keller. Das reicht mir jetzt. Ich bin jetzt erwachsen. Ich mache den Keller sauber. Fertig.
Ist so.
Kellersau, das finde ich gut. Jan, ich habe den, genau, das wollte ich dir erzählen. Ich spring mal kurz. Kommissar Ärmchen, der Song über meinen kleinen Unterwasserdetektiven.
Hab nicht ich jetzt, im Ernst, ist fertig?
Ist fertig, habe ich jetzt aufgenommen. Ich weiß gar nicht, ob die sauer sind von dem Verlag.
Das werden wir sehen.
Wenn das ich das jetzt sehen. Schon mal, ich spiele mal die Hälfte vom Song an, ja. Und ich habe eine neue Version gemacht, eine bisschen neusige, wo die Kinder so richtig abflippen können. Kommissar Ärmchen ist eine Krake oder ist ein der Krake, sagt man ja, ne?
Ja, ist der Krake, ja.
Ja, der Krake. Und der Krakenmann ist Polizist halt und unter Wasser sorgt er für Recht und Ordnung.
Welcher Rang? Also Kommissar, Hauptkommissar, Oberkommissar?
Die Frage ist, ob die Kinder das checken. Kommissar Ärmchen, der Unterwasserdetektiv. Kann man Kommissar und gleichzeitig Detektiv sein?
Nee, ist Kommissar, das ist völlig anderes.
Ja,
das
ist doch scheißegal. Also, die Kinder müssen ja auch nicht
alles weißt auch, wie Kommissare auf Detektive gucken. Das ist wirklich, das ist wie Polizist und jemand von Kötter Security. Das ist eine völlig andere Welten. Evolutionsmäßig, um mal beim Thema der Sendung zu bleiben. Die einen sind die Löwen und die anderen sind mehr so Hauskatzen. So, das ist, du kannst nicht, Kommissar und Detektiv ist was völlig Verschiedenes.
Ja, der ist, in der Unterwasserwelt ist alles möglich. Hier, hören wir den Anfang. So, alles weitere nach dem nächsten normalen Song.
Auf welcher Platte kommt das jetzt raus, kann man das mal sagen?
Ja, es ist eine Kinderplatte, die heißt Unter meinem Bett. Und da singen verschiedene Künstler Kinderlieder. Und da habe ich Kommissar Ärmchen für geschrieben.
Ich hätte einen Song gemacht, der Wollmaus heißt, weil das ist Unter meinem Bett eigentlich hauptsächlich. Wollmaus und alle Joghurtbecher.
Ich kann noch mal fragen, ob du auch noch einen Song machen könntest für die Kinderliedplatte, wenn du willst.
Ja. Oh, ich glaube, ich habe keine Zeit, Olli.
Wie findest du es bis jetzt?
Sehr gut, sehr gut.
Das sagst du jetzt nur so.
Gut. Das finde ich beruflich gut und privat mega scheiße.
Handwerklich gut gemacht.
Handwerklich gut gemacht, aber erinnert mich ein kleines bisschen an die alte TKKG Titelmelodie.
Ist doch auch das soll ja auch so ein bisschen mit dem, das soll doch auch diesen Spirit haben, das ist ja auch eine
Titelmelodie. Ja, ist geklaut. Das ist wieder deutsche Humorkritik. Handwerklich gut gemacht, aber dann so 5 Sachen aufzählen, wo man das eventuell auch schon mal gesehen hat und deswegen kann es nichts Gutes sein.
Ja, komm.
Ach Leute, ja, komm, nee, finde ich, ist eine gute, ich habe Lust, es weiterzuhören. Ich mach das jetzt auch gleich, weil du hast mir schon ganz geschickt.
Okay, hier ist erstmal Musik jetzt. Und wir sind gleich wieder da.
Hier kommen die Beatles und Yellow Submarine.
Mega Idee jetzt, die Beatles.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Hey, wir sind zurück.
Hey!
Ayo! Ayo, ayo!
Ich warte noch auf ein Paket. Ich krieg Pakete diese Woche.
Was für ein
Paket? Ach, Sanft und sorgfältig ist hier. Natürliche Auslese. Haben wir heute noch gar nicht drüber geredet.
Natürliche Auslese mit den Kinderliedern, von denen ich dir gerade erzähle. Willst du auf der Kinderliedplatte, auf der ich drauf bin, auch noch mit dem Kinderlied draufkommen? Soll ich mal kurz Wolfgang Müller jetzt anrufen? Das ist Wolfgang Müller, super Songwriter, hat diese ganze Platte so im Dialog mit dem Oettinger Verlag. Heißt der Oettinger, dieser Kinderbuchverlag? Diese Platte.
Genau, die Platte
heißt Unter meinem Bett, kommt bald raus. Ich habe den Song von Gisbert zu Knüpphausen gehört, sensationell gut. Ganz viele tolle Lieder drauf. Jan Plefka hat auch ganz toll gespielt. Francesco von der Höchste Eisenbahn hat auch ein Lied gemacht. Einfach gute Künstler drauf. Ich ruf mal jetzt Wolfgang Müller ganz kurz an.
Und, ja, aber ich möchte doch gar keinen Song machen, Olli.
Du hast, nee, willst du nicht?
Nee, ich will keinen Song machen, ich bin kein Musiker. Ja, aber kenne deinen Platz in der Gesellschaft. Ich möchte auch keinen, ich bin kein Musiker.
Na gut, dann lasse ich das jetzt.
Nur weil man singen kann oder gerne singt, ist man doch kein Musiker. Lass doch mal deine Welt sein.
Ja, ich dachte, ich zieh dich mal ein bisschen mit rein, damit du auch mal Blut leckst und mal siehst, wie cool das ist, in so einem kreativen Raum zu arbeiten, wo es nicht nur um Quote geht, sondern wo man was macht, um Leute glücklich zu machen.
Bei mir geht's um Quote oder was?
Natürlich, ja. Du bist im Fernsehen. Im Fernsehen geht's nur um Quote. Du bist da.
Hast aber noch nie beim ZDF eine Sendung gehabt, mein Lieber. Kann man jetzt mal ruhig sagen. Manchmal ist es wirklich so, dass ich anfange, den Redakteur von ZDF Neo hinterher zu telefonieren. 2 Wochen später mal zu fragen, wie die Quote war. Das interessiert, glaube ich, niemand die Leute von ZDF Neo.
Kriegst du nicht wirklich am nächsten Tag, wenn die Sendung fertig ist?
Nein.
Und ist es so, dass du anrufst, oder dass du morgens DWDL oder diese Seite anguckst und siehst, wie die Quoten sind? Ist das Erste, was man macht, wenn eine Fernsehsendung lief?
Also bei ZDF Neo werden die, glaube ich, gibt's auch, die, weiß nicht, wüsste ich gar nicht, wo man die
im
findet.
Hauptprogramm.
Im Hauptprogramm?
Du läufst doch jetzt im Hauptprogramm.
Nachts um 5, aber das ist doch egal, wie da die Quote ist. Nee, also ganz ehrlich, das ist das große Glück, dass sich wirklich niemand dafür interessiert. Wir haben zwar so Marktforschung, da wird getestet. Oh, das ist zugeschickt bekommen. Pass auf, soll ich dir mal Marktforschung, da wird getestet, wie beliebt man ist. Pass auf, ich sag dir mal kurz die Rangliste. Und zwar ist das eine Forsa-Umfrage gewesen für die Zeitung TV Digital. Und sowas macht das ZDF auch, um herauszufinden, wie beliebt die Fernsehmoderatoren sind. Pass mal auf, und hier ist nämlich eine Top 10-List. Nee, Top 15. Ich bin auf Platz 14.
Der beliebteste ZDF-Moderator oder Deutschland-Moderator?
Wer ist der populärste männliche Fernsehmoderator? Bei mir, ich habe
im ZDF oder ganz überhaupt von allen?
Von allen. Platz 14 mit 48%. Also mich finden immer noch mehr Leute scheiße als gut. Das ist schon mal nicht so schlecht. Und ich bin einen Platz unter Markus Lanz, der hat 52%.
Wirklich?
Dann kommt Joko Winterscheid mit 55%.
12, ja.
Beeindruckt besonders die weiblichen Fans, 60%. Kai Pflaume ist auf Platz 12. Klaas Häufer-Umlauf ist auf Platz 11. Der hat 77% Zustimmung bei den 14- bis 29-Jährigen. Also der ist wahnsinnig. Bei mir sind viele Leute, meine Spitzenzielgruppe ist die 30- bis 44-Jährigen offensichtlich. Wirft kein gutes Licht auf unsere Gesellschaft.
Wer ist in den Top 3? Wer ist in den Top 3 der beliebtesten Moderatoren?
Auf Platz 3 ist Eckart von Hirschhausen. Oh Gott.
Ist das dein Handy oder mein Handy?
Das wird wohl meins sein. Okay. Also Eckart von Hirschhausen mit 76%.
Auf Platz 3?
Ja, Steffen Halaschka mit 78%. Und dann der Original Steffen Halaschka, nämlich Günther Jauch, ist auf mit 88%.
Immer noch,
mit einer Mega-Zustimmung. Nummer 1 bei Frauen 90%. Und den 14- bis 44-Jährigen 89%. Also ist er beliebteste, mit Abstand beliebteste und natürlich dann auch beste Fernsehmoderator. Je beliebter man ist, desto besser ist man, ist ja klar. Eckart von Hirschhausen, finde ich, das ist wirklich...
Oh, ich muss mal niesen. Naja,
sag jetzt mal nichts zu. Aber es freut mich wahnsinnig für ihn. Weil man auch weiß, er wird sich das nicht zu Kopf steigen lassen. Er wird kein unausstehlicher Typ sein, der hinter den Kulissen.
Nein, das ist ein ganz feiner Haut.
Leuten gegenüber verhält, das ist ein ganz feiner Typ.
Ganz feiner Typ. Sag mal, und ist das jetzt, will man dann, hast du so ein bisschen das, so will man dann unter die Top Ten kommen?
Nee, ich glaube, man muss einfach seinen Platz kennen. Mhm. Ich bin ganz gerne in der Welt, wo sich keiner für die Quoten der Sendung interessiert. Und das ist auch ganz gut so, dass man da ist. Das ist genauso wie wenn du sagst, du würdest auch nicht gerne von einer Plattenfirma so gedrängt werden, ein Bilderbuchalbum rauszubringen, du willst auch nicht in den Clubs hochspielen. Und das geht mir auch so. Und irgendwann merkt man, man kann sich nicht mehr weiter hochspielen. Dann ist das aber auch so. Und dann ist man erfüllt von so einer ganz tiefen Befriedigung, dass man weiß, man hat alles gegeben, aber weiter geht's einfach nicht. Man macht einfach nicht die Lanxess Arena voll oder die O2 World. Aber so ist das halt.
Aber wenn wir Künstler wären wie Lady Gaga oder Madonna, dann würden wir uns alle zwei Jahre neu erfinden. Dann würden wir vielleicht jetzt in neuen Gewändern, neuen Kleidern oder so mal moderieren. Oder wir hätten mal jetzt irgendwie, würden mal einen kompletten Twist machen. Vielleicht liegt es einfach daran, dass wir zu geradlinig sind und einfach dass wir durchschaut, dass man sich nicht mehr so für sich selber interessiert.
Die Leute durchschauen uns und das ist ganz gut, weil wenn die Leute das Gefühl haben, wir sind so ein bisschen wie so ein minder bemittelter Bruder für die. Weißt du, wenn die so ein bisschen eine Mischung aus, man überrascht die Leute immer wieder mit so humorigen Bemerkungen, die aber auch nicht so richtig, wo man auch nicht so richtig weiß, wo die herkommen. Auf der anderen Seite aber auch so ein Beschützerinstinkt in den Leuten auslösen.
Und es ist ja auch mal,
was du denn da gerade?
Ich mache hier gerade eine Tüte dazu. Es ist ja auch mal schön für Radio, also für die Fans und Sendung, mal auf die Moderatoren herabschauen zu können. Früher hieß es immer, der große Kuhlenkampf. Der große Peter Frankenfeld. Der große Wim Tölke.
Heute der kleine Olli Schulz,
ja, genau.
Und der kleine Jan Böhmermann. Kleine Typen für ein großes Volk.
Für ein großes Volk. Und das, ich weiß auch nicht, jetzt haben wir uns ein bisschen verrannt.
Sind die Deutschen eigentlich mittlerweile wieder die Besten in Europa? Oder immer noch?
In was denn?
In allem. Nee, nur weil ich frage für einen Freund, weil es gibt dann doch wieder ja, so Pegida-mäßig oft die Frage, wann man denn echt wieder stolz sein kann. Ich glaube, ist noch ein bisschen hin, ne? Also wir sind immer noch nicht die Besten wieder. Immer noch schlecht. Ich glaube, ich hält auch noch ein bisschen.
Wann ist man denn der Beste? Also wenn man
alles richtig macht. Also wenn man dann, wenn man das Gefühl hat, Mensch, so, ja, nee, das ist, aber kann man auch so nicht, nee, ich glaube, ich ziehe die Äußerung zurück. Da kommt man in so ein ganz komisches Fahrwasser, wenn man den Gedanken weiterdenkt. Da wird das dann gleich wieder, dass die Leute das nicht verstehen und sich dann beim Sender beschweren und sagen, nehmt die Nazis weg vom Mikrofon und so.
Stimmt. Freust du dich eigentlich schon? In 3 Wochen kommt Ina Müller.
Ich freue mich schon. Ich bin nur momentan noch ein bisschen belastet, was diese Sendung angeht. Knallharte Verhandlungen, was die Sommerpause angeht.
Ja.
Ich würde gerne am 13. Juni in Urlaub fahren. Aber jetzt heißt es, ich muss noch Sendung machen bis 28. Juni. Ich habe zu Jürgen König noch keinen Kontakt aufgenommen, weil ich Angst habe vor dessen harter Hand.
Weißt du, fahr doch einfach in Urlaub, dann mache ich die letzten 3 Sendungen vor der Sommerpause. Nee,
das möchte ich aber nicht, weil du weißt, das würdest du auch nicht wollen.
Ach, das würde ich nie machen, Jan, Mann. Ich würde die Sendung dann nicht immer anders moderieren, als wenn ich dir untreu werden würde.
Habe ich doch gar nicht gesagt, aber ich würde das auch nicht wollen,
Nein, ich habe das, glaube ich, einmal gemacht ohne dich, aber dann war das auch nicht wirklich ohne dich, sondern ich habe einfach irgendwelche Sachen anmoderiert von dir. Aber ich fände das ganz komisch, das alleine zu machen. Finde ich irgendwie nicht
richtig. Wäre das okay, wenn ich die letzten drei Sendungen vor der Sommerpause, wenn du schon weg willst, mit Klaus-Theo Gärtner zusammen moderiere?
Und das wäre okay.
Und der mir also die stärksten von Ein Fall für zwei erzählt, was da früher alles passiert ist und so.
Die stärksten Geschichten von Ein Fall für zwei. Hm.
Ich gucke vom Schlafengehen immer total meditativ. Entweder Derek, der alte, Aktenzeichen XY oder Ein Fall für zwei. Und es gibt, guckst du dir manchmal die alten Aktenzeichen XY-Fälle an? Das ist grausamer als jede Folge hier von CSI und sonst was, weil es hier alles wahre Fälle sind. Zum Beispiel der legendäre Fall vom Akazienweg, der aufgeklärt worden ist. Mit dem, oh Gott, so schlimme Sachen. Die Welt ist so grausam. Die Welt ist schrecklich.
Hast du diese Geschichte mitbekommen von dieser Studentin, die in Trier vor sieben Jahren verschwunden ist? Und dann lag die einfach 500 Meter neben der Uni und wurde aber nicht gefunden. Das ist schon ganz schön.
Ja, das hat mich wahnsinnig runtergezogen, weil ich zu der Zeit gerade eine Woche oder zwei Wochen, nachdem das passiert ist und die Stadt da wirklich komplett, also da wirklich jeder drüber geredet hat, habe ich auf einem Unifest oder so gespielt und da war das auch das Hauptthema. Deswegen weiß ich das seit Anfang an, also hat einen das so begleitet, dieser Fall, der ja auch wirklich für große Schlagzeilen gesorgt hat. Und jetzt ist die Dame, also die Dame, ist die Frau, ist das Mädchen gefunden worden. Es ist einfach grausam, oh Gott.
Das ist wirklich furchtbar.
Das zieht mich jetzt so runter, Jan. Die Welt ist manchmal so grausam und so schrecklich. Wir sollten wieder.
Ach, dann kann ich nochmal eine amüsante Geschichte erzählen.
Lass uns Morrissey hören erstmal. Wir müssen nämlich Pause machen.
Wirklich?
Ja, the world is full of crashing bars. Hier ist Morrissey.
Das ist die große Problematik in Deutschland. Weil einer ein bisschen zu viel Geld verdient. In Amerika drüber. Michael Jordan verdient 100 Millionen Dollar. Da klatscht der Nachbar Applaus. Und bei uns musst du aufpassen, dass sie nächsten Tag die Reifen nicht klauen.
Das stimmt doch gar nicht.
Das stimmt doch überhaupt
das
nicht.
Das stimmt. Der Deutsche kann dem anderen auch mal sehr gut seinen Erfolg und so alles zusprechen. Wir sind gar
klar.
Das geht doch alles, Jan. Du kriegst gleich ein neues Laptop und ich freue mich für dich.
Ja, ich warte jetzt hier. Ich bin die ganze Zeit schon mit gespitzten Ohren, weil ich habe das hier an die Geschäftsadresse liefern lassen. Hoffentlich, gleich müssen die hier klingeln unten und dann werden die reingelassen.
Und dann kriegst du einen Laptop.
Ich habe mir einen Laptop bestellt. Endlich mal wieder kein nichts mehr von Apple. Ich bin jetzt umgestiegen. Ich mache jetzt nur noch
wirklich?
Von
Ich will auch weg von Apple. Das ist für mich wie mit Cola trinken. Ich hatte vor zwei Jahren noch mal gesagt, ich kaufe mir jetzt alles von Apple. Jetzt habe ich mir alles von Apple gekauft. Ein Handy, ein iPad und hier auch ein Airbook. Und jetzt will ich das alles nicht mehr. Ich finde Apple nicht mehr gut.
Schmeiß doch im Müll alles.
Mit Steve Jobs hat wirklich der gute Geist diesen Konzern verlassen. Es ist wirklich so.
Ich
möchte nichts mehr mit Apple zu tun haben.
Gute Nachrichten noch mal kurz. Hm? Steven Gätjen geht zum ZDF.
Quatsch!
Doch, da geht's
der Amerika-Experte.
Ja, Steven Gätjen wechselt, geht weg.
Steven Gätjen, aber finde ich
Elton
super.
Ist zum ZDF, Matthias Obtenhövel ist jetzt zur ARD und Steven Gätjen auch.
Aber hat er
Stefan Raab ist nicht so amüsiert, glaube ich.
Schlag den Raab hat er doch immer moderiert, oder?
Steven Gätjen. Genau, auch ein guter Moderator. Ist wirklich ist so ein solider.
Ja, ein solider Typ, der leider, der ist da halt, der ist halt Amerika-Experte, glaube ich da. Ne? Der ist immer am roten Teppich und so.
Der Einzige, der Englisch kann wahrscheinlich.
Der Einzige, der Englisch kann, den auch habe ich oft getroffen irgendwo mal. Netter Typ, kann man machen. Steven Gätjen zum ZDF, ich sag ja.
Ja, würde ich auch sagen. Ist überhaupt eine gute Idee. Kann man auch mal allen Moderatoren zurufen, sich zum ZDF oder zur ARD zu begeben. Weil ehrlich gesagt, die Rundfunkgebühren waren eine wahnsinnige Erleichterung im Kampf um, wie kriegt man Kohle im Internet. Da muss man sich bei ARD und ZDF zum Glück keine Sorgen drum machen. Und da kann man einfach getrost hingehen. Ist wirklich auch ein guter Laden. Kann ich sehr empfehlen.
ARD ist auch gut. Apropos Fernsehen. Da kannst du bald mit Steven Gätjen zusammen eine Sendung machen. Oder du kannst,
freu ich mich
oder
schon
der drauf. Hat eine eigene Kolumne bei dir vielleicht.
Ja, wir machen eine Talkshow, die heißt Gätjen und Böhmermann.
Das ist auch gut.
Das ist an so einem runden Tisch und dann laden wir uns fünf Gäste ein und dann quatschen wir einfach. Er redet immer auf Englisch und über Hollywood und ich sitze immer da und tippe auf dem Handy rum.
Apropos Fernsehen, eine Sache, die wir lange nicht mehr gemacht haben, kommt jetzt an dieser Stelle.
Oh, ich freue mich schon.
Die Spiegel-TV-Vorhersage von Olli Schulz und Jan Böhmermann in Sanft und Sorgfältig.
Gibt's überhaupt noch Spiegel-TV?
Das gibt es noch. Spiegel-TV wurde jetzt auch verlängert bis 2018.
Aber das
ich,
andere für DHCP, nee, DCPH oder das gibt's
THC.
Das gibt's nicht mehr, ne? Oder? Hier von dem.
Das gibt es immer noch, doch. Alexander Kluge.
Ja, weil ich habe gestern neulich mal irgendwie sonntags RTL angemacht, da lief eine Promi-Sendung oder so. Da lief nicht mehr das alte Programm. Da war doch früher immer hier erst.
Planetopia und so ein Scheiß.
Ja.
Das bei Sat.1, die haben, glaube ich, dagegen geklagt, weil das unrechtmäßig vergeben wurde. Und RTL hat jetzt gerade Vertragsverlängerungen mit Stern-TV und Spiegel-TV bis 2018. Also werden wir auch lange Freude mit haben, mit Maria Gress und
Wer ist denn der andere, der Junge?
Stefan Aus, der ganz Junge. Nein. Der junge Stefan Aus. Diesmal, heute bei Spiegel TV, ich bin mir ziemlich sicher, wir spekulieren ja immer nur. Ich glaube, so besoffen und asozial war der Vatertag 2015. Besoffene Väter im Bollerwagen, die sich da irgendwie prügeln in Duisburg in der Innenstadt. Ja. Das könnte ein Thema heute sein.
Auf jeden Fall natürlich enttäuschte Germany's Next Topmodel. Also die waren sowieso mit dem Kamerateam vor Ort, um weinende 14-Jährige abzugreifen. Und irgendwie Backstage ein bisschen rumzufilmen. Natürlich, ich sag mal, Million-Dollar-Shot oder Million-Dollar-Termin, dann da zu sein, wenn eine Bombendrohung ist. Und dann wird natürlich erstmal groß aufgearbeitet, Germany's Next Topmodel, Bombendrohung, Heidi Klum. Vielleicht noch ein bisschen ein paar kritische Spitzen gegen Heidi Klum und die Schönheitsindustrie. Ich glaube übrigens, dass irgendwie, also das war gar keine Bombendrohung, wenn es da irgendwie geknallt haben sollte bei Germany's Next Topmodel am Donnerstag. Das kann darin gelingen haben, dass vielleicht Wolfgang Job eine Naht im Gesicht geplatzt ist.
Ja,
das sie unter Spannung, der Typ. Also das wird auf jeden Fall auch Thema sein heute
Abend. Und dann, meinst du Nepal? Werden sie irgendwas zeigen?
Ach, glaube ich nicht. Ist reisekostenmäßig, ist zu weit weg. Hätten sie, glaube ich, beim ersten Beben haben sie, glaube ich, was gemacht, aber ich glaube, das ist denen jetzt... Nee, ich glaube dann eher nochmal Rocker oder sowas.
Absurd, also Rocker, dass ich letztes Jahr noch in Nepal war und jetzt, dass da alles so zerstört ist. Das ist eine Sache, die mich wirklich...
Warst du auch in Kathmandu genau
ja,
da?
Ja, ich war genau in Kathmandu, ja. Und das ist
auch, hast du auch an diesem Turm gestanden, den es jetzt nicht mehr gibt?
Ich war auch an diesem Turm, den haben wir gesehen. Was heißt, wir haben da gestanden? Wir haben uns ganz viel angeguckt. An diesem Turm waren wir auch. Ja, es ist eins der ärmsten Länder der Welt. Eins der Länder, die kein McDonald's zum Beispiel haben, wo die Industrie, also es gibt ja keine Industrie da. McDonald's, Burger King und so findest du alles nicht in Nepal. Einer der wenigen Ländern, wo die Fastfood-Ketten einen Bogen drum machen, weil sie meinen, der kauft das sowieso keiner. Die sind so arm, die haben kein Geld für unsere Burger.
Oder die haben einfach Geschmack. Da kann man schon mal hinfahren, um sich anzugucken, wie Deutschland in 10 Jahren aussieht, ohne Fastfood-Ketten. Das würde ich mir echt wünschen. Das ist doch schön, wenn sich da jetzt quasi über natürliche Auslese in der Wirtschaft das Konzept Fast Food, also billiges, schnelles Essen von geringer Qualität an Leute, die sich nicht mehr kümmern. Habe ich diese Geschichte eigentlich erzählt mit den Tomaten letzte Woche schon?
Nee.
Warum es in Deutschland, ach so, pass auf. Habe ich bei Tim Melzer gesehen, wirklich ein interessanter Gedanke. Da ging es darum, da ist er zum Großmarkt gefahren und hat er einen Händler gefragt, wenn ich so richtig gute Tomaten haben möchte, richtig gute Tomaten, der fragt sich immer, wo ich richtig gute Tomaten haben möchte.
Vielleicht hättest du doch erzählt.
Wie teuer sind die dann? Ja. Wie teuer sind die dann? Sagt er so 12 Euro und dann sagt er, ja, das bezahlt doch in Deutschland keiner. Und dann sagt der Großhändler, ja genau, und das ist das Problem. In Deutschland kriegst du diese Tomaten gar nicht, diese sehr guten Tomaten, die so lecker sind, wie Tomaten halt nur sein können, weil die Deutschen das niemals bezahlen. Die guten Tomaten, die kriegen wir gar nicht zu sehen. Die werden vorher von den Engländern gegessen. Wenn die Engländer die nicht essen, dann essen die Franzosen, danach die Holländer und die Deutschen, die kriegen quasi den ganzen Gemüseabfall, der in Europa produziert wird, weil die sagen, ja, Tomaten, okay, aber nur für 2 Euro das Kilo. Und deswegen schmeckt das halt scheiße und wir wissen gar nicht mehr, wie gigantisch gut Tomaten schmecken und was überhaupt für Qualität angebaut wird, weil die Deutschen kein Geld dafür ausgeben.
Mir ist das egal, knausrig. Ich mochte Tomaten noch nie.
Ach,
ich fand Tomaten aber schon immer eklig, wirklich. Rohe Tomaten, ekelhaft. Pass auf, die großen 5 ganz schnell an ekligen Gemüsesorten.
Auf Platz 5 Aubergine.
Zucchini.
Platz 4 Avocado.
Bei mir Aubergine auf Platz 4, ekelhaft.
Auf Platz 2, der 3 ist Fenchel bei mir, braucht keiner.
3 bei mir Oliven, ekelhaft, wirklich ekelhaft.
Auf Platz 2 Spitzkohl.
Ziehe ich mit, Spitzkohl finde ich auch ekelhaft.
Auf Platz 1 ist bei mir Zucchini. Zucchini ist wirklich eine Gurke, die keiner braucht. Ja, die schmeckt nicht nach Gurke. Eingebacken in irgendwelche, furchtbar, kannst du mich mitjagen.
Finde ich auch ekelhaft. Bei mir auf Platz 1 auch irgend so ein Gedöns da hier. Also
hast du keine Gedanken gemacht, zu spontan.
War jetzt zu spontan. Jan, wir
Kürbis
haben,
vielleicht?
Kürbis,
So.
Ekelhaft, Kürbis, da kommen die
Hokkaido-Zierkürbis. Ich muss noch einen Gedanken zum Thema kulinarisch loswerden, dann bin ich auch ruhig, dann halte ich mich zurück. Und zwar ging es, glaube ich, nee, das ging dann eben nicht darum in der Sendung, sondern das habe ich dann irgendwie im Gespräch mit anderen kulinarisch Interessierten diesen Gedanken aufgeschnappt. Also der eine Gedanke ist, Deutsche geben kein Geld aus für Essen, deswegen wissen wir gar nicht, was für Lebensmittel von großer, guter Qualität es überhaupt gibt. Die erreichen gar nicht erst Deutschland, weil es dafür keinen Absatzmarkt gibt bei uns. Also diese Tomaten für 12 Euro, die es gibt und die wirklich fantastisch schmecken, erreichen erst die Engländer und dann die Franzosen, dann die Holländer und dann kommen die, wenn noch welche über sind, verschimmelt zu den Deutschen. Und der letzte Gedanke zum Thema Kulinarisches ist, da ging es um die Frage, warum haben die Amerikaner keine Esskultur? Warum sagt man denen nach, dass sie keine Esskultur haben, den Amerikanern? Und da sagte ein Koch dazu, ja, Esskultur entsteht immer aus Mangel. Die Leute mussten anfangen, sich Rezepte auszudenken, weil die halt nicht alles hatten. Die mussten anfangen, Kohl klein zu schneiden und die mussten Soßen entwickeln, damit das wenige, was sie hatten, zusammen in richtiger Kombination gut schmeckt. Und in Amerika war das immer so, die hatten immer alles. Die hatten immer genug
Bisons, die da rumgelaufen sind. Und da geht es einfach darum, wer hat das größte Steak? Wer hat die größte Kartoffel? Die haben einfach immer alles gehabt.
Das ist ein sehr schöner Gedanke und ich glaube, das ist sogar richtig. Das klingt wirklich, das klingt sehr plausibel für mich.
Ja, deswegen geht es immer um große Becher und um große Portionen, weil darum ging es nie. Die hatten nie Mangel. Die mussten die Sachen kombinieren, damit die was zu essen hatten und damit denen das schmeckte. Und die mussten nie eigene Rezepte entwickeln, weil die immer alles hatten. Wenn die Fleisch wollten, haben die halt eine Kugel geschossen und dann hatten die Fleisch.
Das ist ein sehr, sehr schöner Gedankengang, dem ich nichts mehr zufügen möchte. Möchte. Und ich würde sagen, wir machen unsere neue Abschlussmelodie ab, die jetzt bei jeder Sendung laufen wird, einmal an und verabschieden uns. Kennst du das auch? Wir haben wieder geredet, 2 Stunden, man fühlt sich völlig nackig, man hat sich wieder ausgezogen im Radio. Und deswegen gibt es von unserem alten, lieben Freund das Abschlusslied. Das war Sanft und Sorgfältig heute am 17. Mai.
Das Thema haben wir heute nicht so ganz konsequent verfolgt, aber das ist egal, solange es gefällt.
Es hat auf alle Fälle Spaß gemacht, deine Stimme zu hören, wenigstens mal hier wieder öffentlich, wenn du dich schon privat nicht mehr an meine Anrufe, wenn du nicht mehr rangehst, Jan. Schön, dass du wenigstens noch... Ich wollte mich bedanken, dass du die Sendung mit mir machst noch, dass du wenigstens hier also so tust, als wenn du noch irgendwie
Beruflich
Gefühle hast.
Beruflich bin ich ganz nett, privat, Olli, bin ich ein Arschloch. Sagen auch die Leute von
Brainpool und RTL. Würde ich nie sagen. Ich finde, du bist privat ein Spitzentyp. Und beruflich ziemlich schwach auf der Frust, aber hat mir große Freude gemacht heute. Ich hoffe, Ihnen auch. Willkommen zu Hause. Wahrscheinlich sind Sie jetzt von der Autobahn runter, schließen gerade die Haustür auf, sehen, die Wohnung ist leer, geraubt worden, alles ist weg.
Vielleicht liegen Sie auch jetzt gerade im Bett neben Ihrem Lebensgefährten, der bereits eingeschlafen ist und hören diese Sendung als Podcast. Vielleicht drehen Sie sich nochmal rüber zu Ihrem Schatz. Drücken ihm einen feuchten Zungenkuss auf den Mund, schön die Zunge rein und denken dabei ein bisschen an Olli und Jan.
Genau.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.